Die Botschaft, Jesus hält alle seine Abmachungen, wurde gepredigt am 18.04.1964 in Tampa, Florida. Übersetzt wurde diese Botschaft von Herbert Asmies. Lasst uns einen Augenblick stehen bleiben und unsere Häupter zu einem Wort des Gebets beugen. Und jetzt, während unsere Häupter und unsere Herzen gebeugt sind, frage ich mich, weil dieses auch der Abend ist, den wir extra dafür freigestellt haben, als Abend für die Errettung, für das Kommen zu Christus und für den Empfang des Heiligen Geistes. Da frage ich mich, wie viele ein Anliegen haben und gerne Folgendes sagen möchten. Herr, Gott, denke an mich. Ich möchte jetzt alles bei dir in Ordnung bringen. Würdet ihr bitte jetzt eure Hände erheben? Der Herr segne euch. Unser himmlischer Vater, wir sind so dankbar für deine Gegenwart und für ehrliche Menschen, die dieses wirklich glauben. Dass du kommst und dass sie sich bereit machen müssen für dieses gewaltige Ereignis, auf welches die ganze Welt diese Tausende von Jahren gewartet hat. Wir leben so, dass wir die Zeit und die Geschichte beobachten, wie diese auslaufen und die Ewigkeit beginnt hereinzukommen. Wir sehen dieses Erscheinen, deswegen werden unsere Herzen so merkwürdig warm. Wir beten darum, Vater, dass du heute Abend unsere Herzen durchforschst und uns prüfst. Herr, wenn es irgendeine Sünde in uns gibt, dann nimm sie heraus. Wir haben es diese Woche in deiner großen Gegenwart beobachtet. Wir haben dich beobachtet, wie du direkt in diese Versammlung hinabgegangen bist und die Gedanken des Herzens hervorgeholt hast, uns offenbart und uns diese Dinge gesagt hast. Herr, wir möchten heute Abend, dass unsere Herzen ehrlich sind und richtig vor dir stehen. Wir beten darum, dass du uns segnest, hier auf dieser Plattform oder auf diesem Pult ist eine Schachtel mit Taschentüchern hingelegt worden. Kleine Tücher, die zu denen gehen, die bedürftig sind. Ich bete darum, himmlischer Vater, wenn sie weggeschickt werden von diesem Platz, an welchem mit dem Glauben an Gott dafür gebetet wurde, dass jedes Taschentuch hier und jedes kleine Stück Stoff und Tuch, welches den Kranken berührt, dazu dient, dass dieser geheilt wird. Weil diese Zuhörerschaft und wir zusammen in Einmütigkeit darum bitten, dass du sie heilst, Vater. Es ist ein Gesuch, welches wir erbitten. Du hast gesagt, bittet und ihr werdet empfangen. Und wenn ihr bittet, dann glaubt, dass ihr das empfangt, worum ihr gebeten habt. Herr, ich glaube, wir alle glauben, und es ist darum gebeten worden. Lass es jetzt um der Sache des Königreiches Gottes willen geschehen. Denn wir bitten es in dem Namen von Jesus. Amen. Ihr dürft euch setzen. Es ist auf jeden Fall gut, heute Abend wieder hier in der Halle zu sein. Wir stehen unter großen Erwartungen, dass der Herr uns heute Abend besucht. Auch deswegen, weil wir diesen Abend dafür freigestellt haben, für die Kranken zu beten und die Errettung unserer Seelen zu suchen. Jeder Einzelne von uns braucht es, sein Leben aufs Neue zu weihen. Diese Woche haben wir die Gegenwart von Jesus Christus gesehen, die bestätigte Schrift und ihn direkt hier in unserer Mitte. Wir haben beobachtet, was er getan hat. Es waren dieselben Dinge, die er auf Erden tat, als er damals hier war. Er macht es immer noch genauso. Nun, wir sehen den Predigtdienst, wie er sich steigert, so wie wir zu einem vollkommenen Tag heranwachsen, eine vollkommene Gemeinde. Wir haben so angefangen, wie wir es heute Morgen in unserer lieblichen Gemeinschaft gesagt haben. Wir hatten gewiss eine wunderbare Zeit beim Frühstück. Ich danke den Brüdern für ihre gute Zusammenarbeit. Ich habe vielen von ihnen die Hand geschüttelt. Diese feinen Männer haben diese Versammlung unterstützt und uns hierher gebracht. Es zeigt, dass sie an ihren Leuten interessiert sind. Sie sind Hirten und sie sind an ihren Schafen interessiert. So bin ich dankbar für diese. Jeder Hirte ist daran interessiert, dass seine Schafe Vitamine bekommen. Es sind geistliche Vitamine. Das hilft den Schafen im starken Glauben an unseren Gott zu wachsen. Ich schätze solche Männer. Nun, heute Morgen haben wir über den Gedanken gesprochen, wie die Gemeinde wächst. Sie wächst wie ein Same in der Erde. Dieser Same wird gepflanzt und wächst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nach einer Weile entsteht eine Blüte und danach wird es wieder zum Samen. Dieser ist dann wieder wie der ursprüngliche Same, der gepflanzt wurde. So war es auch bei der Gemeinde. Das Gemeindezeitalter fing in diesen letzten Tagen an. Nach den dunklen Zeitaltern fing es mit Martin Luther, mit der Reformation an, indem die Rechtfertigung durch den Glauben gepredigt wurde. Nach seiner Zeit organisierten sie die Gemeinde und es starb. Nach Luther kam Zwingli. Und Zwingli glaubte nicht einmal an die jungfräuliche Geburt. Er zog hinüber in die Schweiz. Es ist immer noch so, dass die Nachfolger der Lehre von Zwingli nicht daran glauben, dass Jesus jungfräulich geboren wurde. Sie behaupten, dass er der Sohn von Josef wäre und nur der Sohn Gottes genannt wurde. Aber das nimmt die ganze Stütze aus dem gesamten Fundament des Christentums heraus. Er wurde jungfräulich geboren, denn sonst wäre er nur genauso ein Mensch wie du und ich. Er war der Sohn Gottes. Danach kam dann Calvin und so weiter und so weiter. Schlussendlich kam die Gemeinde in so einen Zustand, dass sie eine neue Reformation brauchten. Gott schickte ihnen John Wesley mit einer Botschaft der Heiligung über die Reinheit des Geistes. Damit gingen er, Whitefield, Asbury und viele andere der großen Reformation vorwärts. Sie kamen auch in die Vereinigten Staaten. Diese gewaltige Erweckung rettete England und zu der Zeit auch die ganze Welt. Was machten sie dann? Nachdem ihre Gründer starben, fingen sie an, es anhand ihrer Lehre in ein System zu bringen. Und als nächstes gründeten sie eine Organisation. Dann gab es andere, die sich wieder davon lossagten. So wie Alexander Campbell, John Smith und die Baptistengemeinde und so weiter. Dann kamen die Nazarener, die Heiligkeitspilger und noch andere. Danach kam wieder die große Reformation, Pfingsten. Sie kamen aus diesen Organisationen heraus mit der Wiedererstattung der Gaben, dem Sprechen in Zungen, der göttlichen Heilung, großen Wundern und Zeichen. Das ging eine lange Zeit so. Es sind 50 oder jetzt etwa 58 Jahre her, seitdem der Heilige Geist in der alten Azusa-Straße in Kalifornien anfing zu fallen. Hier in den Vereinigten Staaten, dort fing er an zu fallen. Es kam eine gewaltige Zeit. Was hat Pfingsten dann gemacht? Einer machte eine Organisation daraus. Der eine behauptete, er kommt auf einem weißen Pferd. Ein anderer sagte, er kommt auf einer weißen Wolke. Und so gründeten sie Organisationen, splitterten sich auf und zerbrachen die Bruderschaft unter den Leuten. Genauso wie Israel. Wie wenig wusste Israel davon, als sie am Ufer des Flusses den Sieg bejubelten, dass sie nur noch eine etwa 4 Tage dauernde Reise, etwa 60 Kilometer, vom verheißenen Land entfernt waren. Sie wussten nicht, dass sie dafür 40 Jahre benötigen würden. Aber wodurch wurde das verursacht? Gnade hatte ihnen einen Propheten gebracht, eine Feuersäule, ein geopfertes Lamm und eine Befreiung. Trotzdem wollten sie noch ein Gesetz. Sie wollten etwas, bei dem sie auch etwas tun konnten. Sie wollten selber mit Hand anlegen. Das war der allerschlimmste Fehler, den sie jemals machten. Das steht im 2. Buch Mose, Kapitel 19. Israel lehnte die Gnade ab und nahm das Gesetz an. Was taten sie dann? Er ließ sie 40 Jahre lang dort in der Wüste bleiben. Sie pflanzten Weinberge an, aßen Früchte, heirateten Frauen und zogen Kinder auf, bis diese alte Generation ausstarb und eine neue Generation hervorkam. 40 Jahre später, und es lag keine 40 Stunden entfernt, aber sie mussten 40 Jahre lang warten, bevor sie hinübergingen. Dann kam ein neuer Führer, Joshua, und sie zogen mit einer neuen Gruppe in das Land hinein. Nun, ich denke, das ist ein wunderbares Schattenbild, welches wir hier sehen. Vor langer Zeit, als unsere Vorväter zu Pfingsten aufstanden, hatten sie das alte Generalkonzil. Dort bildeten sie die Assemblies Gottes. Daraus entstanden die UPC und die Vereinigten und so weiter. Solange, bis sie eine Organisation nach der anderen gründeten, die sich stritten und sich bekämpften. Gott ließ sie einfach gehen und Frauen heiraten, sowie Kinder großziehen, in Zungen sprechen und im Geiste jauchzen. Aber jetzt kommt eine neue Gruppe hervor. Sie waren nur wenige Tage von dem verheißenen Land entfernt. Alle diese Segnungen, die sie besaßen, waren schön. Aber denkt daran, dass ihnen das ganze Land gehörte. Jetzt sind wir dabei, in das verheißene Land hineinzukommen. Möge der Herr uns dabei helfen, während wir diese Dinge betrachten. Versteht ihr? So wie bei der Pyramide. Habt ihr bemerkt, wie die Pyramide gebaut worden ist? Es geht jetzt nicht um eine Pyramidenlehre, sondern nur um eine Pyramide. Seht euch euren Dollarschein an. Das Siegel der Vereinigten Staaten ist dieser Adler. Gut, warum heißt es da über der Pyramide das große Siegel? Warum sollte es hier in den Vereinigten Staaten größer sein, das Siegel der Vereinigten Staaten? Das große Siegel und das Auge, welches beobachtet? Der Schlussstein, der auf die Pyramide kommt, wurde verworfen. Er ist nie auf die Pyramide hinaufgekommen. Er ist bis auf diesen Tag nicht hinaufgekommen. Der Krönungsstein, so bezeichnen sie ihn. Aber der Schlussstein wurde nie aufgesetzt. Warum? Wir haben festgestellt, dass Henoch und die anderen aus jener Zeit, welche dort unten in Ägypten die Pyramiden bauten, wussten, dass der Eckstein oder der Schlussstein verworfen wurde. Diese Pyramide ist so vollkommen zusammengesetzt, dass sie keinen Mörtel benötigten. Sie waren handwerklich so genau behauen, dass ein Stein genau zu dem anderen passte, so dass man nicht einmal mehr eine Rasierklinge dazwischen schieben konnte. Nun, sie wurde immer höher, und auf der Spitze war alles schon dafür zurechtgemacht, um für den Schlussstein bereit zu sein, wenn er kommt. Das ist auch die Weise, wie Gott seine Gemeinde aufgebaut hat. Von der Rechtfertigung zu der Heilung, zu der Taufe des Heiligen Geistes und jetzt zum Predigtdienst des Geistes, der das Wort lebendig macht. Dieser Predigtdienst in der Gemeinde muss genauso sein wie der von ihm. Etwa so, wenn der Schatten meiner Hand hier, wenn ich meine Hand noch nie gesehen, aber den Schatten gesehen hätte, dann würde es. Es wird schwächer, wenn es sich entfernt, aber je näher es kommt und näher, dann kommen das Negativ und das Positiv zusammen, bis sie beide zu derselben Sache werden. Das passiert genau dann, wenn die Gemeinde und das Wort eins geworden sind, so wie Jesus und Gott einer gewesen ist, ganz genau. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Genauso muss Christus in der Gemeinde sein, der Gesalbte des Wortes, damit alles erfüllt wird. Das ist der Schlussstein, der auf das letzte Gemeindezeitalter kommt, nicht auf das Zeitalter von Laodicea, denn es ist ein Herausrufen aus diesem, von einer Braut aus einer Gemeinde, von einer Gemeinde aus einer Gemeinde. Mit anderen Worten, es ist so, wie er in Ägypten eine Nation aus einer Nation herausrief. Und jetzt leben wir in dieser Zeit Und wir sind dankbar für diese gewaltigen Dinge, die wir gesehen haben. Morgen Nachmittag, so der Herr will, wird dieser Gottesdienst zu Ende gehen, dieser Teil des Gottesdienstes. Alles Weitere sehen wir zum Beten für die Kranken vor. Jeder, der möchte, dass für ihn gebetet wird, kann herkommen und eine Gebetskarte bekommen, um durch die Gebetslinie hindurchzukommen. Nun, der Grund dafür, warum wir dafür Gebetskarten austeilen, ist, dass wir die Ordnung bewahren möchten. Wenn man das nicht macht, dann kommen sie immer wieder vorbei und vorbei und vorbei. Deshalb geben wir ihnen eine Gebetskarte. Du hast dann eine Gebetskarte, kommst in die Gebetslinie und du wirst es sehen und glauben. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Es wird großartig sein. Nun, wir danken euch für alles, was ihr getan habt. Für dieses gewaltige Willkommen heißen, welches wir unter diesen Predigerbrüdern gehabt haben und so weiter. Morgen ist Sonntag. Diese Gemeinden werden geöffnet sein. Deswegen wird morgen früh hier kein Gottesdienst sein. Es wird eine Sonntagsschule geben. Für euch Besucher, ich habe ein paar Freunde hier, die mit uns zur Mannschaft gehören und einige, die von meinem Heimatort hierher gekommen sind, um mit uns zusammen zu sein. Nun, diese sind die Männer, welche diese Versammlung unterstützt haben. Sie glauben an diese Art der Versammlung. Wenn ich hier in dieser Stadt wohnen würde, würde ich zu einer ihrer Gemeinden gehören. Das würde ich gewiss, denn sie glauben dieselbe Sache, die ich glaube. Ich würde zu einer ihrer Gemeinden gehören, wenn ich hier wohnen würde. Ihr, die ihr diese Woche euer Leben Christus übergeben habt und ihr keine Gemeinde als eure Heimatgemeinde habt, könnt euch ja mit ihnen darüber unterhalten. Sie glauben dieselbe Sache, denn sonst würden sie nicht hier sitzen, um es zu repräsentieren. Sucht euch also morgen eine dieser netten Gemeinden aus und besucht sie. Ich bin mir sicher, dass es euch guttun wird. Es wird euch helfen. Sie werden euch helfen zu glauben. Und wenn ihr noch nicht getauft worden seid, dann fragt sie deswegen. Wenn ihr noch nicht den Heiligen Geist empfangen habt, dann fragt sie deswegen. Sie werden euch sofort weiterhelfen, zu Christus zu kommen und euch als Hirte den Weg weiterführen, bis er wiederkommt. Der Herr segne jeden Einzelnen von euch. Ihr wisst, dass man behauptet, dass die Presbyterianer sich immer wieder erheben und hinsetzen. Ich bin kein Presbyterianer, aber ich glaube, dass wir aufstehen sollten, wenn wir das Wort lesen, weil es eine Ehrerbietung ist, vor Gott zu stehen. Es ist genau so, als wenn wir vor der Fahne salutieren oder Treue bezeugen oder was auch immer. Heute Abend habe ich hier etwas herausgesucht zum Lesen der Schrift aus dem Lukas-Evangelium, dem 7. Kapitel, beginnend mit dem 36. Vers. Die ganze Woche hindurch habe ich an einem Gedanken gearbeitet, der mir unterwegs auf der Straße gekommen ist, über die Enthüllung des mächtigen Gottes. Aber als ich damit fertig war, meine Schriftstellen und Sachen anzuschauen, hatte ich beinahe 20 Seiten voll. Deshalb könnte ich das hier niemals in einer Stunde durchbekommen. So dachte ich mir, dass ich es heute Abend ändern muss. Und das habe ich getan. Ich glaube, dass es der Wille des Herrn ist, dass ich diese Sachen sage. Jetzt im 7. Kapitel des Lukas-Evangeliums und der 36. Vers. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möchte. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tische. Und siehe, da war ein Weib in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Hause des Pharisäers zu Tische liege, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salbe. Und hinten zu seinen Füßen stehend und weinend, fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße sehr und salbte sie mit der Salbe. Als es aber der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst: Denkt daran, nicht laut, sondern in sich selbst, und sagt: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für ein Weib es ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber spricht: Lehrer, sage an. Ein gewisser Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen sage, wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich meine, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und sich zu dem Weibe wendend, sprach er zu Simon: Siehst du dieses Weib? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser auf meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, diese aber hat mit Salbe meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die mit zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu dem Weibe: Dein Glaube hat dich errettet. Gehe hin in Frieden. Lasst uns beten. Herr Jesus, diese Geschichte hat vor vielen Jahren stattgefunden. Aber es ist eine wahre Geschichte, denn sie steht auf den Seiten unserer Bibel geschrieben. Und wir wissen, dass sie wahr ist. Wir würden auf keinen Fall versuchen, dieses heute Abend neu darzustellen. Aber wir möchten gerne, dass du uns hilfst, dieses heute Abend den Menschen als eine Botschaft zu bringen, damit sie erkennen mögen, dass du immer noch derselbe Herr Jesus bist. Wir beten darum, dass deine Segnungen über uns alle kommen mögen, weil wir bedürftige Menschen sind. Wir haben dich so nötig, Herr. Wir glauben heute Abend, denn wir haben gesehen, wie du die Blinden sehend gemacht hast, den Tauben wieder hören ließest, den Lahmen wieder gehend gemacht. Und anhand der Bestätigungen der Ärzte haben wir festgestellt, dass du verschiedene Male 5 Menschen in verschiedenen Ländern von den Toten auferweckt hast. Aber trotzdem glaube ich, Herr, dass heute Abend die krankste Sache, die ich kenne, hier auf Erden der Leib von Christus ist, die Gemeinde. Er ist wirklich krank. Heile ihn heute Abend, Herr. Dieser Teil davon, der hier zusammensitzt, diese Gruppe, die sich hier in Tampa dazu gesellt hat, diese liebliche Gruppe von Menschen, Herr, heile heute Abend alle ihre Wunden. Möge der Geist uns dieses gewähren, denn wir bitten es in dem Namen von Jesus, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung, hier in dieser Stadt, wo wir uns versammeln. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wenn ich das benennen sollte, worüber ich für ein paar Augenblicke, ich versuche nicht. Jeden Abend muss ich mich bei euch entschuldigen, weil ihr so nett gewesen seid. Es ist so leicht, euch zu predigen, dass man gar nicht weiß, wie man überhaupt wieder aufhören soll. Dadurch erkennt ein Prediger, dass er wirklich alles aufnimmt und die Worte empfangt, die ich sage. Ich kam zu euch, als ich so sehr. Ich bin so müde, wie ich mich noch nie zuvor gefühlt habe. Ich habe seit Weihnachten keine Pause mehr gemacht. Ich fahre direkt von hier nach Tucson, um dort weiterzumachen, und von dort nach British Columbia, um einen ganzen Indianerstamm zu taufen, den ich zu Christus geführt habe. Davor waren sie Katholiken. Es geschah letzten Herbst, als ich mich auf einer Jagdreise befand. Die ganze Gruppe hat ihr Herz Christus übergeben. Es geschah dadurch, dass ihre Mutter, eine der Mütter, geheilt wurde, welche von den Ärzten, niemand konnte noch etwas für sie tun. Sie lag dort im Sterben. Sie wollen, dass ich so schnell es geht zurückkomme, sobald das Eis wieder geschmolzen ist. Die Temperatur geht dort bis zu 65 Grad minus. Das Eis ist geschmolzen und ich werde sie alle. Es ist eine große Gruppe von Trappern und Jägern, die sich von der Gegend der ganzen Autobahn, die durch Alaska führt, mit mir versammeln, um getauft zu werden und Christus anzunehmen. Sie haben gesehen, wie der Herr eine Vision über eine bestimmte Sache gezeigt hat, wo sich ein bestimmter Bär befinden würde, wie viel er wiegen würde und von welcher Art er stammt. Ebenso, wo sich ein bestimmtes Tier aufhalten würde, wer dort sein würde, was für eine Kleidung sie tragen würden und alles weitere darüber. Und es wurde ihnen alles gesagt, bevor es geschah. Sie sagten, solche Sachen hat es hier in diesem Land noch niemals gegeben. Wir sind direkt darauf zugegangen und es geschah Wort für Wort. Die Trophäen hängen heute in meinem Zimmer, seht ihr? Sie sagten, wir möchten auch getauft werden. Raue Männer, aber wisst ihr, er hat den Samen überall. Mein Thema für heute Abend lautet, Jesus hält alle seine Abmachungen. Ich möchte, dass ihr das während der Predigt im Gedächtnis behaltet. Ich möchte nicht zu lange sprechen. Ich möchte, dass ihr jetzt darüber nachdenkt. Denkt daran, dass ihr eines Tages diesem einen begegnen müsst, der heute Abend bei uns ist. Nun, es muss beinahe Sonnenuntergang gewesen sein, als unsere Szene von heute Abend begonnen hat. Es muss etwa Sonnenuntergang gewesen sein. Dieser Bote war den ganzen Tag gelaufen, vielleicht sogar 2 oder 3 Tage lang. Er versuchte, ihn zu finden. Er ging hinab und vielleicht war es etwa von Dan bis Beersheba. In seinem Predigtdienst verhielt es sich bei Jesus so, dass er sprach, seine Zeichen und Wunder vollbrachte und die Menschen sich alle um ihn versammelten. Danach zog er irgendwo anders hin. Ich muss in eine andere Stadt ziehen. Er hatte eine schwere Zeit. Vielleicht ging er nach Kapernaum. Dort sagten sie, nun, er ist bereits vor einer Woche von hier weggegangen. Wir wissen nicht genau, wo er hingegangen ist. Aber irgendwo ist er hingezogen. Und oh, er war so müde. Seine Haare waren vom Schweiß schon ganz nass. Seine Beine waren staubig und schwitzten, als er zu der Gesellschaft kam, wo Jesus gesprochen hatte. Jesus war auch ganz müde. Er hatte den ganzen Tag lang geredet. Sein Mund war trocken vom vielen Sprechen. Seine Hände fingen an, schrecklich auszusehen. Seine Augen waren müde, als die Sonne begann, unterzugehen. Er wollte Jesus sehen. Er hatte eine Botschaft für ihn. Jesus hatte 12 Männer um sich herum, welche die Menschen von ihm abhielten, weil diese ihn sonst alle gnadenlos bedrängt hätten. Ich schildere das als ein Schauspiel, damit sich das jeder vorstellen kann. Hierbei stellen wir fest, dass die Männer von Jesus, lasst uns einmal sagen, dass er zu Philippus kam. Philippus hat vielleicht Folgendes gesagt. Junger Mann, wir würden dich sehr gerne den Meister sprechen lassen. Er ist sehr müde und wir müssen gut auf ihn achten, weil er sonst so lange weitermachen würde, bis er umfällt. Wir sind schon in so vielen Versammlungen und so weiter gewesen. Es tut mir leid, ich glaube nicht, dass wir es zulassen können. Er erwidert, ich habe eine Nachricht hier, die von einer sehr wichtigen religiösen Person kommt. Es handelt sich um eine Einladung für euren Meister. Es würde großartig sein, wenn er hingeht. Ich muss ihn sprechen, denn ich bin dazu beauftragt worden, ihm diese Nachricht zukommen zu lassen, und ich muss dafür sorgen, dass er sie persönlich bekommt. Schlussendlich brachten sie ihn zum Herrn Jesus, während der Herr Jesus ihn betrachtete. Vielleicht verließ er seinen Platz, sein Pult, welches die Jünger und die anderen für ihn gemacht hatten, damit er von dort aus reden konnte. Als er so schaute, betrachtete er den jungen Mann. Er muss ihn gemocht haben. Der junge Mann begann ihm zu erzählen. Er sagte, ich bin ein Bote, Herr. In einer bestimmten Stadt gibt es eine sehr hochgestellte Persönlichkeit. Er ist ein Pharisäer von der strengsten religiösen Richtung. Er bereitet ein Festmahl, eine großartige Sache, ein Festessen. Er möchte, dass du kommst, um der Ehrengast zu sein. Viele würden gerne diesem Festmahl beiwohnen, aber er hat dich ausgewählt. Ich habe 3 Tage lang versucht, dich im ganzen Land zu finden. Und ich war froh, dich hier zu finden, Herr. Und ich überbringe dir diese Botschaft von ihm. Er nahm die Notiz und las sie. Wir stellten fest, dass dieser bestimmte Pharisäer ein Festmahl veranstaltete. Er hatte ihn darum gebeten zu kommen und ein Ehrengast bei ihm zu sein. Jesus stand ein paar Augenblicke da und betrachtete den jungen Mann. Er war wirklich sehr beschäftigt, aber wenn man ihn einlädt, dann kommt er auch. Mich stört es nicht, um welche Situation es geht. Er wird kommen. Er antwortete, sage deinem Meister, dass ich dort sein werde. An diesem bestimmten Tag und zu der bestimmten Zeit werde ich dort sein. Der Kurier muss gelächelt haben und war zufrieden. Er drehte sich um und lief den Hügel hinunter, um seinem Meister die gute Botschaft zu überbringen, dass er damit Erfolg gehabt hat, diesem einen, den er haben wollte, die Botschaft abzugeben. Was war nur los mit diesem Kurier? Wie konnte das passieren? War er sich dessen bewusst, was er getan hatte? Vielleicht war es zuallererst einmal so, dass er in seinem ganzen Leben noch nie in der Gegenwart von Jesus gestanden und auch noch nie um die Vergebung seiner Sünden gebeten hatte. Er hatte nie die Gelegenheit wahrgenommen. Oh, wie ist es doch heutzutage genau dasselbe bei den Menschen. Oftmals erkennen sie, dass sie in seiner Gegenwart stehen und bitten niemals um Vergebung. Vielleicht wurde ihm niemals wieder die Gelegenheit zuteil. So lehnte er seine letzte Gelegenheit ab, um Vergebung zu bitten. Wie konnte er das nur jemals tun? Wie konnte dieser Junge so sehr damit beschäftigt sein, diese Botschaft von seinem Meister zu überbringen, dass er es in der Gegenwart des Sohnes Gottes verpasste, um Vergebung zu bitten? Es war alles nur eine geschäftliche Angelegenheit. Und wisst ihr, so verhält es sich auch heutzutage mit den Menschen. Die Gemeinde, Christus, ist eine geschäftliche Angelegenheit geworden oder eine gesellschaftliche Angelegenheit, dass man sich einer Gemeinde anschließt, um dadurch einen besseren gesellschaftlichen Stand für sein Geschäft oder so etwas zu bekommen. Du stehst dann ein wenig besser da in der Nachbarschaft. Sie kommen nicht mehr wirklich so, um zu bereuen, wie ein Sünder das tun sollte. Sehr oft werden die Menschen in der Gemeinde direkt in die Gegenwart von Christus gebracht, und sie drehen sich um und tun so eine dumme Sache wie dieser Kurier. Oh, er hätte auf seine Knie fallen sollen, wenn er doch erkannt hätte, wer er war. Er hätte sagen sollen, Meister, ich habe eine Botschaft für dich, aber zuerst möchte ich, dass du mir vergibst. Das wäre die richtige Weise gewesen. Wenn es dann noch eine geschäftliche Angelegenheit gegeben hätte, hätte man das noch später tun können. Aber zuerst sollte man seine eigene Seele vor Gott in Ordnung bringen. Deshalb denke ich, dass so viele Heilungen, zu denen man sich bekennt, zu einem Versagen führen. Erstens ist es so, dass die Menschen nicht bereit sind für die Heilung, denn sie wollen ihre Fehler nicht bekennen. Die Bibel sagt, bekennt einander die Fehler und betet einer für den anderen. Jakobus 5,16. Wir wollen das aber nicht tun. Wenn wir die Heilung annehmen und vorwärts gehen dürften, um dann wieder zurückzukehren und das tun dürften, was wir vorher schon taten, dann würde man es gerne annehmen. Aber wenn es tatsächlich darum geht, als erstes zu kommen, um mit Gott in Ordnung zu kommen, dann wollen die Leute das nicht. Das ist der Grund dafür, dass es sich wie eine Lähmung für die göttliche Heilung auswirkt. Man sieht so viele Menschen, die sich so verhalten und hinausgehen und nicht, Gott weiß das alles. Nun, wir denken, dass dieser Bursche wirklich eine dumme Sache tat. Wir würden denken, Wenn ich nur seine Stelle einnehmen könnte, wenn ich doch nur vor seinem Thron erscheinen und eine Botschaft überbringen könnte, das Erste, was ich tun würde, was würdest du denn tun? Bist du daran interessiert, wozu deine Organisation dich hinaufgeschickt hat, was du herausfinden solltest? Oder würdest du dich nur umschauen, um zu sehen, wie der Himmel geschmückt ist? Oder ist die erste Sache, die du in seiner Gegenwart sagen würdest, Herr, Gott, vergib mir, ich bin ein Sünder. Das würde die richtige Sache sein, die zu tun ist. Nun, als Jesus den Jungen beobachtete und er wieder wegging, mag dieses in seine Gedanken gekommen sein. Warum hat dieser Junge das nicht gemacht? Kam es dadurch, dass er sich nicht bewusst war, wer das war? Ich würde gerne Folgendes sagen, nicht frevlerisch, aber ich möchte dieses sagen. Und auch nicht, weil es diese Versammlung ist oder irgendeine Versammlung, sondern weil ich denke, dass dieses die Sache ist, die heutzutage los ist. Die Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Sie sehen die Schrift vollkommen genau bestätigt, aber sie sind sich dessen nicht bewusst, um wen es sich handelt. Sie sehen etwas und sagen, oh, dieses war wunderbar, das war schön, aber du bist dir nicht dessen bewusst, was es ist. Wenn es so wäre, dann würde eine Reue stattfinden, ein Weinen und ein Heulen. Die Stadt würde so eine Erweckung erleben, dass die Hälfte von euch bis morgen früh eingesperrt sein würde. Das stimmt. Wenn wir uns nur dessen bewusst wären, um was es geht, sehr oft verpassen wir es und gehen an der Gelegenheit vorbei, indem wir uns dessen nicht bewusst sind. Ich denke nicht, dass der Junge es wirklich erkannte. Er war unter diesem Pharisäer aufgewachsen, welcher ein großer Herrscher war, ein Fürst oder ein religiöser Mann. Er war mit ihm aufgewachsen und übernahm einfach seine Sicht der Religion. Der Pharisäer hatte über Jesus gelacht und sich über ihn lustig gemacht und so weiter, so wie sie es in jener Zeit taten. Er hat es einfach abgelehnt. Das war nichts anderes als nur eine gewöhnliche Botschaft, die er zu überbringen hatte. Er saß einfach nur da. Er befand sich in seiner Gegenwart und das war alles. Es bedeutete ihm nichts. Aber wenn er sich dessen bewusst gewesen wäre, dann könnte dieser Junge heute von den Toten auferstehen und diese Woche in dieser Versammlung sitzen. Dann hätte er etwas damit angefangen. Er hätte ein Zeugnis gehabt, das uns alle erschüttert hätte. Aber er war sich dessen nicht bewusst. Nun, in dieser Handlung hier ist etwas verkehrt. Da gibt es einfach keinen. Es stimmt einfach nicht. Jesus beobachtete diesen Jungen, wie dieser müde und schwach wegging. In dieser ganzen Handlung war etwas verkehrt. Diese Pharisäer hassten Jesus. Warum sollten sie ihn als einen Ehrengast einladen, obwohl sie ihn hassten? Dieser Pharisäer hatte noch ein Ass im Ärmel. Entschuldigt mich wegen diesem Ausdruck eines Kartenspielers. Er hatte noch eine falsche Karte im Ärmel stecken, denn sie hassten Jesus. Ich glaube, dass Jesus das direkt erkannt hatte. Versteht doch, die Menschen müssen etwas gemeinsam haben. Meine Mutter gebrauchte folgendes Beispiel dazu. Vögel mit gleichem Gefieder fliegen miteinander. Ihr seht nicht, dass die Bussarde mit den Tauben zusammenfressen. Die einen sind Aasfresser. Die Taube kann nicht das Fressen eines Bussards verdauen, weil sie keine Galle besitzt. Sie könnte es nicht verdauen. Und ihr seht auch keine Gläubigen mit Ungläubigen zusammen. Es sei denn, dass irgendeine Absicht darin liegt. Sonst ist da etwas verkehrt. Dieser Bursche hatte noch ein Ass im Ärmel stecken. Er wollte es bei Jesus ausspielen. Nun, betrachtet die Menschen, zum Beispiel die jungen Leute, die jungen Teenager. Sie möchten nicht bei den alten Leuten herumsitzen, weil sie nur untereinander gemeinsame Interessen haben. Die jungen verheirateten Pärchen haben gemeinsame Interessen. Die alten Menschen wollen nicht so gerne bei den Kindern herumsitzen. Sie haben ihre eigenen gemeinsamen Interessen. Wenn du ein kleines Mädchen siehst, welches die ganze Zeit bei der Großmutter hockt, dann ist etwas verkehrt. Der Altersunterschied von ihnen ist zu groß. Entweder ist sie Großmutters Liebling oder sie hat irgendwo einen Beutel voller Bonbons. Irgendwo steckt ein Grund dahinter. Ich habe selbst ein Enkelkind und weiß das. Irgendwo gibt es einen Grund dafür. Wenn ihr sie bei der Großmutter herumsitzen seht, dann hat sie einen Beutel Bonbons oder so etwas dabei. Diese Pharisäer hatten also etwas in seinem Ärmel stecken. Das alles entwickelte sich bei einer Predigerversammlung, wo sich alle versammelt hatten. Das Thema, welches sie diskutierten, handelte von diesem Burschen, der sich selbst ein Prophet nannte. Sie glaubten nicht, dass er ein Prophet ist, weil sie nicht einsahen, warum dieser Mann nicht mit ihnen und ihrer ganzen Lehre zusammenarbeitete. Deshalb konnte das kein Prophet sein. Und in dieser Predigerversammlung beschlossen sie, dass er also kein Prophet war. Dieser alte Pharisäer wollte ihnen beweisen, dass er kein Prophet ist. Der Pharisäer wollte ganz sicher gehen, es der Versammlung und dem ganzen Volk in jener Stadt zeigen, dass er kein Prophet ist. Das wollte er tun, bevor er die Stadt besuchen würde. Er war nie zuvor in dieser Stadt gewesen. Bevor er kommt, würde er ihn entlarven. Oh, dieser Geist lebt immer noch, der das bloßstellen und etwas tun will, um die Versammlung aufzuhalten, die er dort veranstalten würde. So stellten wir also fest, dass er sprach: Ich werde ein Essen geben und jedermann aus der Stadt und der ganzen Umgebung einladen. Dann werden wir beweisen, dass er kein Prophet ist. Wir werden es beweisen. Der Pharisäer mag sich gedacht haben, dass er dadurch, dass er dieses tut, nach einer gewissen Zeit einer der Vorsteher werden würde oder so etwas. Er und seine Gruppe würden einen echten Volltreffer erzielen. Er würde sich bei dem Festessen über den Herrn Jesus lustig machen, um unter Beweis zu stellen, dass er kein Prophet ist und um ihn irgendwie bloßzustellen. Dann würde er eine wichtige Person in ihrer Mitte und irgendein großer Mann werden. Nun, wir stellten fest, dass der Kurier zurückkam und seinem Meister berichtete: Ich habe ihn gefunden. Er hat zugesagt, er wird kommen, denn ich habe ihm alles ausgerichtet. Er wird da sein. In Ordnung. Der Pharisäer wartete auf diese festgelegte Zeit. Sie wussten genau, wann sie dieses Festessen geben mussten und wann alles zusammenpasste. Vielleicht denken wir in diesem kleinen Schauspiel heute Abend, dass er es zu einer Zeit veranstaltete, als die Trauben reif waren. Seid ihr jemals in Palästina gewesen, als die Trauben reif waren, oder sogar in Kalifornien, wenn diese großen, gewaltigen Reben voller Trauben so reif sind, dass sie fast platzen? Das ganze Land, das Tal, ist voll von diesem süßen Geruch von diesen Trauben. Er wusste einfach, wann er das organisieren musste. Deshalb setzte er diese Zeit fest. An so einem bestimmten Tag würde er sein Fest veranstalten. Schließlich kam die Zeit, dass das Fest stattfinden sollte. Er lud jeden ein, den er nur einladen konnte. Die ganzen Berühmtheiten, die ganzen Vereinigungen und so weiter und alle Vereine aus der Stadt, denen er angehörte. Sie alle kamen zu diesem gewaltigen, feinen Palast hinausgefahren. Er war auf einer Anhöhe errichtet worden. Er stand dort draußen als ein Landsitz vor der Stadt. Die Zeit dafür war gekommen, dieses zu veranstalten. Der Hof war hergerichtet worden, die Tische waren alle aufgestellt und der Speisesaal war fertig. Nun, er würde sich um seine Gäste kümmern müssen, wenn sie hereinkommen. Jeder Gastgeber würde das tun. Deshalb musste er ein paar Stallburschen anheuern, weil einige seiner Gäste mit Pferdewagen kamen. Einige ritten auf Maultieren und einige gingen zu Fuß. Jeder, der ein Festessen gibt, muss sich darauf vorbereiten, seine Gäste zu unterhalten. So bereitete der Pharisäer alles vor. und alle seine Diener standen bereit. Die Stallburschen, die sich um die Pferde kümmerten, standen bereit und auch das ganze Futter und was sonst noch benötigt wurde. Dann hatte er noch einen Gastwirt oder einen Pförtner, der die Einladungskarten entgegennahm, weil man nicht hereinkommen konnte, ohne dass man eingeladen war. Dieser nahm also die Einladungskarten entgegen. Er hatte ihre Namen, wer alles dort sein sollte, auf einer Liste. Sie kamen, wiesen sich mit ihren Namen aus und konnten auf diese Weise hereinkommen. Lasst uns einfach mal eine Weile betrachten, was sie alles tun mussten. Ich bin im Orient gewesen und vielleicht auch viele von euch. Ich habe beobachtet, wie sie das machen. Es ist wirklich bemerkenswert. Man kann beobachten, wie sich um alles gekümmert wurde. Der Pförtner fragt als erstes nach, wer sie sind, wenn sie zur Tür hereinkommen. Dann sagen sie ihre Namen. Er schaut in seiner Liste nach und da steht dann der Name. Dann hakt er ihn ab. Danach stellt er seinen Amtsstab in die Ecke. Die Stallburschen übernehmen die Pferde und bringen sie in den Stall. Als nächstes geht er dann in eine Halle hinein. Dort befinden sich einige Männer, welche als Fußwäscher bezeichnet werden, die Randfiguren. Das ist die am geringsten bezahlte Arbeit, die es gibt. Ein unterwürfiger Diener als Fußwäscher. Wenn wir doch nur darüber nachdenken würden. Wir denken, dass wir jemand sind. Unser Herr wies sich selbst auf Erden wie ein unterwürfiger Diener als Fußwäscher aus. Das ist genau das, was er tat. Und wir denken noch, dass wir jemand Besonderes sind. Wir gehen auf eine Schule, bekommen ein wenig Bildung, lernen ein paar gewaltige Worte auszusprechen, kommen wieder zurück, ziehen einen Anzug an, marschieren da hinaus und wollen unbedingt Doktor, Prediger oder sonst jemand genannt werden. Vor kurzem war ich in einem großen Museum. Ich schaute mir an, auf welchen Wert ein Mann geschätzt wurde, der etwa 70 Kilogramm wiegt, aufgrund der Chemikalien, die in seinem Körper enthalten sind. Wisst ihr, wie viel man erhält, wenn man alles anrechnet? Er ist 84 Cent wert. Und dann setzt man sich auf diese 84 Cent einen Hut auf, der 10 Dollar kostet, und eine Nerzjacke für 500 Dollar und streckt die Nase in die Luft. Wenn es regnet, würdest du deshalb ertrinken. Man läuft herum, pflegt diese 84 Cent und denkt, dass man jemand ist. Und man gibt sich keine Mühe oder handelt nicht dementsprechend, wenn es um die Seele geht, die 10 Millionen Welten wert ist. Der Unterschied oder die Dummheit, warum wir das so machen? Nun, dieser unterwürfige Fußwäscher musste ihre Füße waschen. Wenn man in Palästina unterwegs ist, trägt man dort ein Gewand. Es hängt bis zum Boden herab. Das Gewand darunter geht ungefähr bis zur Wade hinab. Das ist das Untergewand. Und wenn sie, die Tiere und die Menschen sind auf demselben Weg unterwegs. Natürlich gehen die Tiere auf dem Weg entlang und sie sind auf demselben Pfad unterwegs. Der Staub wird dort aufgewirbelt, wo die Tiere entlanglaufen, und dadurch stinkt der Staub. Wenn sie schwitzen, klebt es an ihren Füßen. An ihren Füßen trugen sie Sandalen. Sie waren völlig mit Schweiß bedeckt und wurden nass und klebrig. Dieser Gestank von den Tieren, welche den Pfad entlanggelaufen waren, das Gewand der Palästinenser wedelt wie ein Rock. Es reicht weit hinab, es reicht über ihre Gliedmaßen, über ihre Füße. Sie riechen schließlich genauso wie dieser Pfad, auf dem die Tiere gelaufen sind. Wenn man dann in ein Haus, wie das der Pharisäer, hineinkam, welche diese großen, gewaltigen Teppiche aus Persien eingekauft hatten und alles Mögliche, dann würdest du dich nicht wohlfühlen, von dem Gastgeber empfangen zu werden, wenn du so sehr stinken würdest. Deshalb hatten sie eine Möglichkeit geschaffen, sich darum zu kümmern. Sie besaßen einen Fußwäscher, der dort bereitstand. Sobald man hereinkam und dein Name registriert wurde, übernahmen die Stallburschen die Pferde oder die Tiere, um sie zu füttern. Der Pförtner hieß dich anhand der Liste, die er in seiner Hand hielt, willkommen. Danach war man bereit für den Fußwäscher. Dann ging man hinein. Man stellte seinen Fuß hoch und er zog die Sandale aus und stellte sie an einen Platz. Er merkte sich genau, wo deine Schuhe stehen. Auf der anderen Seite hatte er einen kleinen Schuh. Nachdem er damit fertig war, dir die Füße zu waschen, sie sehr gut gewaschen und den ganzen Dreck und alles abgewaschen und dich frisch gemacht hatte, zog er dir diesen kleinen Leinenschuh an. Diesen zieht man einfach über, so wie ihr das jetzt auch in den Flugzeugen seht, wenn man nach Übersee reist. Diese bekommt man nachts, wenn ihr, so wie bei den Frauen, die diese kleinen Dinger tragen, wenn sie keine Strümpfe anhaben. Ich habe das schon manchmal bei meiner Frau und bei meiner Tochter gesehen. Es ist ein kleiner, ich weiß nicht, wie man sie nennt, aber es sieht so aus wie der untere Teil einer Socke. Und er tragt sie an den Füßen. Es ist etwas in der Richtung, nur ein bisschen höher. Du kannst nicht deine alte, dreckige Sandale anhaben und über diese Teppiche dort drinnen gehen. So wurden also die Füße vorher gewaschen. Dann kam die nächste Sache. Ich nenne es mal so, dass man diese kleinen Halbstiefel anbekam. Als nächstes stand dort ein Mann, der ein Handtuch über der Schulter hängen hatte und irgendeine Salbe in seiner Hand hielt. Es handelte sich um ein parfümiertes Öl. Nun, die vollen Sonnenstrahlen dieser Sonne in Palästina brennen auf deinen Nacken. Es geschieht auch noch etwas anderes. Manchmal gerät dieser Staub in ihre Bärte und in ihr Haar hinein. Dieser Mann steht dort mit dieser Salbe und hält sie in dieser kleinen Schale bereit. Man bekommt sie auf seine Hände und reibt sie ins Gesicht und über den Nacken. Dann nimmt man dieses Handtuch, wischt es damit ab und macht sich das Haar zurecht. Das ist sehr selten, denn es gibt einen wirklich wunderbaren Duft. Sehr oft holen sie es von ganz hoch oben in den Bergen von einem wilden Rosenstrauch. Ihr habt gewiss schon eine Rose gesehen, nachdem die Blütenblätter abgefallen sind. Dort bildet sich dann etwas wie ein kleiner Apfel. Das wird zerquetscht und daraus bekommen sie dieses Parfum. Es wurde erzählt, dass die Königin von Saba sehr viel von diesem Parfüm mitbrachte, als sie zu Salomo kam und es ihm übergab. Es ist sehr selten. Es ist sehr beschwerlich, in die Berge hinaufzusteigen. Wenn sie das von ihrem Bart und an ihrem Nacken abgewischt und sich selbst mit diesem Handtuch versorgt haben, dann sind sie bereit, dem Gastgeber zu begegnen, demjenigen, der sie eingeladen hatte. Sie würden sich nicht wohl dabei fühlen, mit all diesem Dreck hineinzugehen. Deswegen gibt es diese Fußwaschung. Sie hatten schlecht gerochen und sie mussten ihre Füße gewaschen bekommen. Sie würden sich nicht gut dabei fühlen, wenn sie mit ihren großen, schweren Sandalen auf diesen feinen Teppichen herumlaufen würden. Sie würden in Verlegenheit geraten. Aber jetzt sind seine Füße gewaschen und seine Haare gepflegt. Durch das Parfum, welches von dieser Salbe stammt, riecht er jetzt gut. Sie bezeichnen es als Salbung ihrer Häupter mit Öl. Sie reiben es in ihr Gesicht und reiben es mit einem Handtuch ein. Jetzt hat er sich frisch gemacht. Als nächstes begegnet er seinem Gastgeber, demjenigen, der ihn eingeladen hat. Er fühlt sich wirklich willkommen. Nun, er fühlt sich nicht schlecht, weil er ihm nicht mit all dem Schmutz begegnen muss. Er ist jetzt vollkommen versorgt und bereit. Dann begegnet der Gastgeber ihm an der Tür. Sie haben einen sehr merkwürdigen Brauch, welchen es auch noch in einigen Gemeinden gibt. Eine Begrüßung mit einem Kuss. Sie nehmen eine Hand, halten sie in dieser Weise überkreuzt, umarmen einander, nur die Männer, auf diese Weise und küssen einander auf den Nacken. Wenn der Gastgeber einen küsst, dann ist man willkommen. Das ist der Willkommenskuss. Nun, du würdest das nicht wollen, dass dein Gastgeber dich küsst, wenn du diesen ganzen alten Schmutz und Dreck an dir hast. Deshalb musst du gesäubert werden, bevor du den Willkommenskuss bekommst. Aber oh, wenn du einmal den Willkommenskuss bekamst, dann bist du ein vollwertiger Bruder. So ist es. Wenn wir das mit heute vergleichen, dann ist das so, als wenn du in ein Haus kommen und dich zu Hause fühlen kannst. Du bist einfach einer von ihnen. Er hat dir den Willkommenskuss gegeben. Erinnert ihr euch daran, wie Judas Jesus heuchlerisch geküsst hat? Als er ihn geküsst hat, war das ein Willkommenskuss. Es war der Kuss eines Freundes, nicht auf die Lippen, sondern auf den Nacken. Er küsste sie auf den Nacken. Wir haben gesehen, dass man danach hineingehen durfte. Wenn du an den Kühlschrank gehen wolltest, wenn es heutzutage spielen würde, dann könntest du dir ein großes, gewaltiges, belegtes Brot holen, dich auf das Bett legen und essen. Du fühlst dich einfach so wie zu Hause. Du bist willkommen. Komm herein. Du fühlst dich dann gut. Du fühlst dich wie einer aus der Familie, weil du dort drinnen bist. Nun, alles dieses wurde an dir getan, gesalbt und versorgt. Und du hast den Willkommenskuss erhalten. Danach gehst du hinein und schüttelst bei der Festtafel den anderen die Hände. Du begegnest deinen Freunden. Der Gastgeber hat dich durch den Willkommenskuss hereingeholt. Deshalb fühlst du dich jetzt frei. Du fühlst dich so, als wenn du dazugehörst. Du bist eingeladen worden. Du bist gesäubert worden. Du hast den Willkommenskuss bekommen. Und jetzt gehörst du dazu. Du gehst hinein und hast Gemeinschaft mit ihnen. Nun, etwa zu der Zeit kann ich mir dieses am Spieß gebratene Lamm dort draußen an der Feuerstelle vorstellen. Es riecht einfach überall in der ganzen Gegend danach. Und auch nach den Trauben und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, wie die armen Menschen um den Zaun herumstehen und ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft. Sie waren nicht eingeladen. Nur die Berühmtheiten waren dazu eingeladen. Das Fest war jetzt voll im Gange. Alles läuft bestens und ist voll im Gange. Ich kann mir vorstellen, wie der Pharisäer und all seine Freunde gegenseitig mit dem Glas anstießen. Sie tranken einen kräftigen Schluck von dem besten Wein, den es zu der Zeit in Palästina gab. Denn sie waren ja reich. Sie konnten es sich leisten. Ihre Frauen, die mit Juwelen behangen waren, befanden sich in einer Ecke, in welcher sie ihre Gemeinschaft pflegten. Sie saßen auf ihren Polstermöbeln und so weiter, so wie es zu jener Zeit üblich war. Die Männer hatten alle ihren Trinkspruch abgegeben und unterhielten sich. Der Priester, die ganzen Rabbis und alle möglichen anderen hatten eine gewaltige Zeit. Das Fest erreicht einen Höhepunkt. Jesus hält immer seine Vereinbarung ein, auch wenn er noch so beschäftigt ist und einen vollen Terminplan hat. Du kannst dich darauf verlassen. Er hält seine Abmachung. Lass uns jetzt in den Saal hineinschauen und sehen, was passiert. Ich kann sehen, wie der Pharisäer an sein Glas schlägt und fragt: Rabbi, weißt du, was ich jetzt mache? Die große Unterhaltung ging weiter. Die Geschäftsleute sprachen über ihre Geschäfte und alles Mögliche. Die Feierlichkeit ist jetzt in vollem Gange, dieses großartige Fest. Aber seht doch, wer gegen die Wand gelehnt dasitzt und nicht beachtet wird: Jesus. Er hielt seine Abmachung. Er kam. Er hält immer sein Wort. Er erfüllt all seine Verheißungen. Aber beobachtet ihn. Er sitzt ganz schmutzig dort. Ich mag das gar nicht sagen. Es bringt mich fast um, das zu sagen. Aber seine Füße waren schmutzig. Er war nicht gesalbt worden. Er hatte keinen Willkommenskuss bekommen, obwohl er eingeladen war. Das ist genauso wie bei einigen unserer modernen Erweckungen. Der Franzose nennt ihn Jesu. Jesu mit schmutzigen Füßen. Könnt ihr euch das vorstellen? Er war eingeladen. Er kam. Und da befindet er sich. Er ist auf irgendeine Weise hereingekommen. Unbeachtet sitzt er wie ein Mauerblümchen da. Er passte genauso wenig dahin wie in einigen unserer modernen Erweckungen, Feierlichkeiten und sogenannten christlichen Zusammenkünften. Er war am falschen Platz. Niemand schenkte ihm irgendeine Beachtung. Sie waren zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt, obwohl er eingeladen war. Aber er war nicht willkommen, als er kam. Was war denn mit diesem Fußwäscher passiert? Wie konnte er jemals diese Gelegenheit verpassen? Ich wünschte, ich hätte an seiner Stelle die Gelegenheit gehabt. O du meine Güte, wenn ich gewusst hätte, dass er kommt, dann wäre ich dagestanden und hätte auf ihn gewartet. Ich wäre dafür bereit gestanden. Wie hat er das nur verpasst? Nun, lasst uns ihn nicht zu sehr verurteilen, denn wir könnten dieselbe Sache machen und es nicht erkennen. Versteht ihr? Er hat ihn verpasst. O du meine Güte, passt auf, er kommt auch heutzutage auf unser Rufen. Er kommt in unsere Mitte. Ich will dieses gar nicht sagen, aber ich muss es sagen. Auch in unserer Mitte wird er missverstanden, während er da sitzt. Er kommt den Menschen genauso schmutzig vor, wie er ihnen damals vorkam. Das stimmt ganz genau. Sie nennen ihn heiliger Roller und alles Mögliche. Und trotzdem schreien wir nach einer Erweckung. Er kommt. Und wenn er kommt, dann behandeln wir ihn genauso, wie sie es damals taten. Wenn jemand im Geist Gottes aufsteht und Amen schreit oder etwas anderes in der Weise, weil Jesus gerade vorbeikommt, dann werfen sie ihn aus der Gemeinde hinaus. Sie denken, dass es eine schreckliche Schande wäre, die Gemeinde und die Menschen in Verlegenheit zu bringen, obwohl es Jesus selbst ist, der vorbeikommt. Wir können ihn kommen sehen und sehen, wie er sein Wort ausweist und dasselbe tut wie damals. Dann sagen sie heutzutage, es ist Wahrsagerei, Gedankenübertragung oder irgendein böser Geist. Den Menschen erscheint er einfach genauso schmutzig, wie er damals dort saß. Jesus, das Wort Gottes, und wir unternehmen nichts dagegen. Wir sind zu sehr an unserer Organisation interessiert und an unserem Stand in der Gesellschaft. Wir schämen uns, nach seinem Namen genannt zu werden. Tatsächlich schämen wir uns wegen ihm. Sie schämten sich wegen ihm, weil er schmutzig war. Die Gäste kannten ihn nicht. Sie schämten sich wegen ihm, weil er schmutzig war. Genauso ist es auch heutzutage. Sie schämen sich immer noch wegen ihm, denn sie häufen allen Schmutz auf, den sie nur anbringen können. Sie bezeichnen diese als heilige Roller und alles Mögliche, was man sich noch ausdenken kann. Niemand unternimmt etwas dagegen. Da sitzt er auf der Feier mit dreckigen Füßen, wie ein Mauerblümchen. Ein Mauerblümchen in einer christlichen Versammlung. Er ist eingeladen. Wir haben ihn gebeten, zu der Erweckung zu kommen. Wenn er dann kommt, behandeln wir ihn genauso, wie sie es damals taten. Er kommt und weist sich selbst aus. Aber niemand will etwas mit ihm zu tun haben. Wenn er irgendeinen Trick aus der Tasche ziehen könnte oder irgendein Wunder vollbringen würde, so wie er es vor Pilatus tun sollte. Es war die einzige Gelegenheit, die Pilatus hatte. Er bat ihn, weil er etwas sehen wollte. Lass uns ein Zeichen sehen. Er hätte Buße tun sollen. Das ist es, was diese grausame, an die Hölle gebundene Welt heute Abend tun sollte. Ihre Sünden bereuen. Das ist es, was diese Gemeindemitglieder tun sollten. Ihren Unglauben bereuen und für ihn aufstehen. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Er weist sich selbst genauso aus, wie er es damals tat. Und die Menschen haben heutzutage dieselbe Einstellung, wie dieser Pharisäer sie hatte, dieselbe Haltung. Ihn einfach sitzen zu lassen, nachdem sie ihn eingeladen hatten. Dennoch wollten sie ihn, aber für ihre eigenen Zwecke. Er weiß das. Wir haben es heutzutage genauso mit ihm gemacht, wie sie es damals taten. Anstatt ihm die Füße zu waschen, die Schande hinwegzuwaschen, anstatt den Versuch zu machen, für ihn einzustehen und zu sprechen. Ihr habt es missverstanden. Es handelt sich um das Wort Gottes sichtbar gemacht. Es handelt sich um das, was er verheißen hat. Er hat gesagt, dass er in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen wird. Wir leben in den letzten Tagen. Stattdessen halten wir uns einfach genau so zurück, wie sie es damals machten. Wir fürchten uns davor, einen Stand einzunehmen. Was wäre gewesen, wenn einer von ihnen aufgestanden wäre und gesagt hätte, dieser ist Jesus von Nazareth. Ich glaube, dass er ein Prophet Gottes ist. Wisst ihr den Grund, warum sie das nicht taten? Weil sie nicht glaubten, dass er ein Prophet war. Und heutzutage glauben sie es auch noch nicht. Sie denken, dass er ein Lehrer war. Sie denken, dass er eine Denomination vertrat. Sie erkennen nicht, dass er immer noch ein Prophet ist. Aus dem Grund hatten sie ihn dort, um ihn in Frage zu stellen. Das ist dieselbe Sache, in welcher er auch heutzutage in Frage gestellt wird. Niemand ist bereit, für ihn den Stand einzunehmen. Sie sagen nur, gut, ich habe doch nichts mit ihm zu tun. Ich gehöre zur Gemeinde. Da steht mein Pastor und auch alle anderen sitzen hier. Ich bin ein guter Mensch. Jesus mit schmutzigen Füßen und niemand kümmerte sich darum. Dieselbe Bibel. Nun, wir gehen hin, schütteln die Hände und schreiben unseren Namen in das Buch. Wenn die Methodisten uns nicht haben wollen, dann gehen wir zu den Baptisten. Wenn sie uns hinauswerfen, dann gehen wir zu den Nazarenern. Wenn die Einheitsleute uns hinauswerfen, dann gehen wir zu den Zweiheitsleuten. Wenn die Zweiheitsleute uns hinauswerfen, dann gehen wir zu den Dreieinigkeitsleuten. Wir sind auf keine einzige angewiesen. Alles ist formell. Das ist dieselbe Weise wie wir. Wenn Jesus kommt, dann erkennen wir das nicht einmal. Wir kümmern uns nicht darum. Das ist genau das, was sie tun. Und dennoch rufen wir, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus. Und er kommt. Und was machen wir? Dieselbe Sache, die sie taten. Warum? Wenn sie irgendetwas sagen und es angenommen wird und jemand anderes davon hört, dann machen diese sich über sie lustig. Sie ließen ihn schmutzig da sitzen. Er wird als unreiner Geist bezeichnet. Erinnert euch daran, was Jesus eines Tages sprach, als sie sagten, dieser Mann tut das durch Beelzebub. Er sprach, was ihr gegen mich geredet habt, wird euch vergeben. Aber eines Tages wird der Heilige Geist kommen, um dieselbe Sache zu tun. Und ein Wort dagegen wird niemals vergeben werden. Da haben wir es. Jesus mit schmutzigen Füßen. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch Menschen vorstellen, die in Anspruch nehmen, Gott zu lieben und sich so sehr in ihre Glaubensbekenntnisse verstrickt haben, in ihre Denominationen und in ihre Lehren? Jesus sagte, eure Traditionen, ihr habt das Wort Gottes kraftlos gemacht. Markus 7, 6 bis 13. Da saß er nun. Das Wort war voller Kraft, weil es Fleisch gemacht war. Es war genau bestätigt worden, dass er der Christus war. Aber die Menschen sorgten mit ihren Traditionen dafür, dass es für die anderen Menschen ohne Wirkung blieb. Das war das, was er tat. Er versuchte es zur Geltung zu bringen. Sie glaubten nicht, dass er ein Prophet ist. Und dennoch sagt die Bibel, dass er ein Prophet sein würde. Die Bibel, Moses sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten erwecken. Mose, Kapitel 18, Vers 15. Die Bibel sagte ganz genau voraus, was er tun würde. Und hier kam er und tat es inmitten dieser Menschen. Heutzutage lassen wir ihn einfach mit einem schmutzigen Namen sitzen, so wie er diesen auch damals bekam. Sie lassen es zu, dass solche Sachen wie diese dagegen gesprochen werden. Die Tage der Wunder sind vorbei. So eine Sache gibt es nicht. Und das, obwohl die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Wir schämen uns immer noch, uns hinzustellen und etwas dagegen zu sagen. Wir schämen uns, wegen unserem Zeugnis in Anspruch zu nehmen, dass wir glauben. Anstatt ihn zu waschen, zu versuchen, ihn mit den Tränen der Freude zu waschen, weil er da ist, lassen wir ihn einfach schmutzig sitzen. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich werde nicht bei so etwas mitarbeiten und mich dafür einsetzen. Versteht ihr? Da habt ihr es. Es geht um dieselbe Gruppe Pharisäer, nur unter einem anderen Namen. Aus demselben Grund lassen wir ihn so da sitzen. Wir glauben nicht, dass er ein Prophet ist. Wir schämen uns deshalb. Warum? Aus demselben Grund. Wir glauben es nicht. Die Menschen wollen nicht. Auf keinen Fall. Er kann kommen und tun, was immer er will. Sie haben sich in ihren Wegen festgefahren. Es macht keinen Sinn, mit ihnen darüber zu diskutieren. Und wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass sie sich so benehmen würden? Ganz genau. Die Bibel sagt, dass sie so sein würden. Lauwarm, mit einer Form der Gottseligkeit und ohne die Kraft zu besitzen. Versteht ihr? Das stimmt. Wir schließen uns dieser gebildeten, eleganten Gruppe an, die dort steht, und haben unsere großen Gesellschaften und Zeiten, unsere feinen Gemeinden und netten Dekorationen. Wenn Jesus dann hereinkommt, lasst ihr ihn schmutzig sitzen. Das Wort kann in unserer Mitte sichtbar werden. Und wir gehen immer noch wie gewohnt weiter und lassen die Menschen darüber sprechen. Oh, du meine Güte! Aber wisst ihr, wir wollen die Szene für heute Abend wechseln und uns mit unserer Geschichte beeilen. Lasst uns unsere Kameras in eine andere Richtung schwenken, weit unten in die Gasse hinein. Es ist eine kleine, alte, schmutzige Gasse. Es ist ganz oben am Ende, ein kleiner, alter Raum, der mit einem Schloss verriegelt ist. Die Tür öffnet sich und eine Frau kommt heraus. Nun, sie war nicht sehr beliebt bei den Leuten. Sie war eine Sünderin und sie verdiente ihren Lebensunterhalt auf die verkehrte Weise. So schlenderte sie diese kleinen, alten, knarrenden Stufen herab. Sie geht die Gasse hinunter, an den ganzen Mülltonnen vorbei und geht die Straße hinab. Nanu, da draußen ist ja niemand. Deshalb fängt sie an, sich zu wundern. Warum? Oh, ich erinnere mich, der Pharisäer da oben, Pastor Pharisäer, gibt ein großes Festmahl. Jedermann befindet sich dort oben. Das Geschäft wird also heute schlecht laufen. So schlendert sie also die Straße hinab. Während sie dort entlang geht, sagt sie sich, gut, ich muss nur warten, bis das vorbei ist. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt auf eine schlechte Weise. Sie ging die Straße hinab. Nach einer Weile roch sie dieses am Spieß gebratene Lamm. Sie hatte so einen hungrigen Magen. Sie dachte, oh, das riecht gut. Noch nie in meinem Leben habe ich so etwas Gutes gegessen. Vielleicht ist sie ja von ihren Eltern auf die Straße gesetzt worden. Wisst ihr, oft denken wir über die Jugendkriminalität nach. Ich denke, dass es oft Elternkriminalität ist. Früher wurde den Kindern beigebracht zu beten und Gott zu dienen. Aber anstelle dessen ist die Mama irgendwo da draußen bei einem Kartenspiel, bei einem christlichen Kartenspiel, und der Papa irgendwo bei einem Golfspiel. Die Schwester geht mit ihrem Jungen draußen auf der Straße aus und treibt sich herum. Vielleicht würden die Dinge anders laufen, wenn sie den altertümlichen Gebetsaltar hätten und die Bibel anstelle eines Kartenspiels und den Fernseher schon vor langer Zeit zur Tür hinausgeworfen hätten. Vielleicht wäre es dann ganz anders verlaufen. Für euch alle war es einmal falsch, in das Kino zu gehen. Heute hat der Teufel es uns direkt vorbeigebracht. Er brachte es direkt in unser Haus hinein. Sie ist hungrig. Sie hat es gerochen. Sie sprach, oh, es riecht so gut. Ich frage mich, wie ein Stück gebratenes Lamm wohl schmecken wird. Ich weiß nicht, wie das sein würde. Ich glaube, ich gehe einfach mal hinauf. Nun, sie konnte nicht zu dicht herankommen, weil sie eine Frau von schlechtem Ruf war. Die anderen waren selbstgerecht. Versteht ihr das? Sie gehörten alle zur Gemeinde. Sie konnte nicht in ihre Nähe kommen, dort, wo sie waren. Sie wurde als eine Sünderin betrachtet. Deshalb ging sie so nahe hinauf, wie es ging, um sich einen Überblick verschaffen zu können. Sie sah sie alle dort stehen. Wisst ihr, das Wasser lief ihnen im Mund zusammen, während sie danach lechzten. Sie sahen sich dieses Schaf an oder das Lamm, welches dort am Spieß gebraten wurde, und all die feinen Speisen und Sachen, die dort herum aufgetischt wurden. Was für eine gewaltige Zeit! Sie begann durch die Menschenmenge hindurchzuschauen und ihre Augen erblickten ihn. Wer ist das? Er hat ja noch schmutzige Füße. Ich frage mich, wer dieser? Ich frage mich, ob mir das jemand sagen könnte. Sag, würdest du mir? Er dreht sich ganz schnell weg. Er möchte nichts mit ihr zu tun haben. Sie ist eine Sünderin. Deshalb fragt sie jemand anders. Schließlich traf sie vielleicht eine kleine Dame, die gläubig war und in dieselbe Richtung schaute. Sie fragte, meine Dame, würden Sie mir sagen, wer das ist, der dort sitzt? Diese Person. Sie antwortete, nun gut, weißt du, wer das ist? Hast du gehört, wie sie über diesen Jesus von Nazareth gesprochen haben, der ein Prophet sein sollte? Oh ja, ist er das? Das ist er. Nun, er ist nicht gewaschen. Ich habe gehört, dass jeder Mann gewaschen werden sollte, bevor sie dort hineinkommen und gesalbt werden. Schau ihn dir doch an. Nun, das ist nicht richtig. Ihr wurde eine Gelegenheit dargeboten. Sie erinnerte sich an eine Geschichte, die ihr jemand erzählt hatte. Einer anderen Frau aus ihrem Berufsstand wurde einmal dort oben in Samaria, in der Stadt Sichar, alle Sünden vergeben. Sie erkannte, dass dieses vielleicht eine Gelegenheit für sie war. Wie wird sie jetzt zu ihm kommen? Sie sah, dass er etwas brauchte. Sie wollte ihm dienen. Sie konnte nicht zu ihm hingelangen. Das ist manchmal das Problem. Deshalb dachte sie darüber nach, was kann ich tun? Er hat keine Salbung bekommen. Seine Füße sind schmutzig. Niemand zollt ihm irgendeine Aufmerksamkeit. Oh, wenn ich doch nur dort hineinkäme. So sieht ein wirklich bußfertiges Herz aus. Wenn ich doch dort nur hineinkäme. Nun, sie denkt, ihre Gedanken erfassen etwas. Weißt du, was ich glaube, was ich jetzt tun werde? Ich weiß es. Sie geht so schnell sie kann die Straße hinunter, durch die Gasse hindurch, diese alten, knarrenden Stufen hinauf und öffnet die Tür. Sie geht hinein, nimmt einen Strumpf, greift hinein und zählt nach, wie viel Geld sie hat. Sie fragt sich, reicht das aus, um davon etwas Salböl zu kaufen? Ich will nachsehen, wie viel es ist. Es sind 20 römische Denare. Vielleicht reicht das aus. Aber warte einmal, ich kann das gar nicht machen. Er ist ein Prophet. Er wird wissen, wo ich das Geld herbekommen habe. Er wird wissen, wie ich das bekommen habe. Ich kann es einfach nicht tun. Vielleicht hat sie es deshalb wieder zurückgelegt. Als sie das wieder zurückgelegt hatte, sprach fortwährend etwas zu ihrem Herzen. Kannst du ihn denn dort so schmutzig sitzen lassen? Kannst du denn den einzigen Mann, der deine Sünden hinwegnehmen kann, schmutzig sitzen lassen, obwohl du ihm den Dienst erweisen kannst? Deshalb sprach sie zu sich selbst, ob er es weiß oder nicht, ich gehe trotzdem. So geht sie also die Straße hinab und lief in ein Geschäft, wo ein kleiner, hakennasiger Bursche drin saß. Dieser fragte, »Hallo, was willst du denn hier?« Sie antwortete, ich will das beste Alabaster-Salböl, welches du besitzt. Nicht das billigste, ich will das beste. Sie hatte einen besonderen Grund dafür. Das ist das, was wir tun sollten. Wir sollten ihm unser Bestes geben, alles, was wir sind, unser jugendliches Leben und nicht so lange warten, bis wir alt sind und sterben. Gib das Beste, was du hast, für ihn. Und dort bekam sie das Beste. Er stand auf und sagte, lass mich mal sehen, wie viel Geld das ist. Als erstes kam die Frage, ob sie das Geld hat. Er kannte sie auch. Deshalb fragte er, ja, sie hatte das Geld. Wo willst du denn damit hingehen? Ich brauche es für eine ganz besondere Sache. Nun, sie hatte keine Einladung. Aber wie wird sie dann hineinkommen? Aber irgendwie wird er einen Weg für dich schaffen, hineinzukommen, wenn du einen Dienst für Jesus tun willst. Auf irgendeine Weise kam sie dann hinein. Jesus saß immer noch dort. Als sie dort drinnen war, schlug ihr Herz ganz schnell. Sie fing plötzlich an zu überlegen. Oh, du meine Güte, was passiert, wenn er mich einfach abweist? Es gab viele Dinge, an die sie denken musste. Was wäre, wenn er zu mir kommt und sagt, Sag mal, du schlechte Frau, was willst du denn hier in meiner Gegenwart? Weißt du nicht, dass ich der Sohn Gottes bin? Du solltest dich nicht in meine Nähe wagen. Ihr Herz hörte beinahe auf zu schlagen. Sie dachte, was kann ich nur tun? Aber ich muss zu ihm kommen. Ich kann diese Gelegenheit nicht verpassen. Dieses könnte die letzte Gelegenheit sein, die ich habe. Es könnte auch deine letzte sein. Sie sah hinab und ihr Herz fing an, schwer zu werden. Sie wusste, dass sie sich in seiner Gegenwart befindet. Es passiert etwas, wenn du in seine Gegenwart kommst. Sie bemerkte, dass ihr die Tränen von den Backen herabliefen. Sie stand dort und zitterte mit dieser Schachtel in ihrer Hand. Sie fiel zu seinen Füßen nieder. Sie dachte, ich kann nicht mehr hochschauen. Ich fühle mich so schuldig und schmutzig. Ich kann nicht mehr hochschauen. So fing sie also an zu weinen, und die Tränen fielen auf seine Füße. Sie begann, diese mit ihren Händen wegzuwischen. Sie versuchte, die Tränen von seinen Füßen abzuwischen und wusch dabei seine Füße mit ihren Tränen. Nach einer Weile, sie besaß kein Handtuch, um damit seine Füße abzutrocknen. Ihr Haar hing herab, und sie fing an, seine Füße mit ihren Haaren abzutrocknen. Würden unsere Schwestern heutzutage nicht eine schwere Arbeit damit haben? Sie müssten sich auf den Kopf stellen, um das zu schaffen. Gewiss, das stimmt. So sind unsere Schwestern heutzutage. Ich frage mich, ob die Frauen einsehen, dass Gott all seine Verheißungen einhält. Ich frage mich, ob du erkennst, dass es völlig unmöglich für dich ist, auf diese Weise in den Himmel zu kommen. Er hält alle seine Versprechen. Erkennst du, was du tust, wenn du das so versuchst? Du lehnst eine Tugend ab. Die Bibel sagt, wenn eine Frau ihr Haar schneidet, dass sie dann noch nicht einmal öffentlich beten durfte. Außerdem entehrt sie ihren Ehemann, wenn sie das tut. Denk daran, dass es eine Frau war, welche dieses eine Gebot Gottes brach, wodurch alles dieses verursacht wurde. Denkst du, dass du wieder hereinkommen darfst, wenn du eines gebrochen hast? Denk darüber nach. Vielleicht besitzen die Prediger manchmal nicht genügend Nerven, um euch das mitzuteilen. Dieses eine Mal werdet ihr es auf jeden Fall hören. Es ist die Wahrheit. Jemand fragte, warum lässt du diese Frauen nicht einfach in Ruhe? Es war ein großer Mann, der mir das vor einiger Zeit sagte. Er sagte, nun, sie glauben, dass du ein Prophet bist. Bringe ihnen bei, wie sie den Heiligen Geist empfangen und diese gewaltigen großen Sachen und wie sie Propheten werden und so weiter. Ich antwortete, größere Sachen soll ich ihnen beibringen? Ich fragte, wie soll ich ihnen Algebra beibringen, wenn sie nicht einmal ihr ABC lernen wollen? Es zeigt doch, dass das Äußere zum Ausdruck bringt, was innen drin ist. Aber ihr geht einfach weiter und macht es trotzdem. Warum? Ihr seid euch dessen nicht bewusst. Da befand sie sich nun. Mit ihrem Haar fing sie an, seine Füße abzuwischen und seine Füße zu trocknen. Sie ängstigte sich zu Tode. Nach einer Weile nahm sie diese Flasche mit dem Salböl und öffnete sie. Sie versuchte, sie aufzuschlagen, zerbrach sie und goss es über seine Füße. Sie weinte. Jedes Mal, wenn sie weinte, bückte sie sich und küsste seine Füße. Sie war sehr angespannt. Wenn du in seine Gegenwart kommst, dann wirst du äußerst nervös. Ich wurde nervös. Jeder Mensch, der in seine Gegenwart kommt, ihm glaubt und Glauben an ihn besitzt, wird nervös werden. An dem Tag zu Pfingsten, als er in der Gestalt des Heiligen Geistes herabkam, wurden sie nervös. Wenn du wirklich glaubst und du weißt und erkennst, dass es deine Gelegenheit ist und du in seiner Gegenwart bist, dann bist du dir dessen gewiss. Sie machte weiter, küsste seine Füße, weinte, wusch, wischte und küsste wiederum seine Füße. Wisst ihr, wenn Jesus nur einen Fuß bewegt hätte, dann wäre sie aufgesprungen und dort hinausgerannt. Aber wisst ihr, er blieb einfach sitzen und ließ sie das tun. Wisst ihr, wenn ihr etwas für ihn tun wollt, dann wird er euch das tun lassen. Es mag sich außerhalb der Ordnung befinden, aber er wird es euch trotzdem tun lassen. Es wurde ihm ein Dienst erwiesen und sie wusch ihm seine Füße. Er saß einfach dort und beobachtete sie. Sie hatte Angst davor, aufzuschauen, weil sie Angst hatte, dass er sie wegschicken würde. Sie wusch weiter seine Füße. Sie erkannte die Gelegenheit, etwas für ihn tun zu können. Und sie war einfach. Seht euch das an. Als Jesus wieder mit dem Pharisäer sprach, rechtfertigte er sie anhand ihrer Werke. Aber als er sie selbst von der Sündenschuld freisprach, rechtfertigte er sie aufgrund ihres Glaubens. Dein Glauben hat dich errettet. Er zeigte dem Pharisäer ihre Werke, weil deine Werke deinen Glauben zum Ausdruck bringen. Wenn du dein Haar wachsen lässt, bring das zum Ausdruck, was du glaubst oder nicht. Das ist das Wort Gottes. Es gibt keine Schriftstelle in der Bibel, die nicht die Wahrheit wäre. Warum tust du es? Jetzt passt auf. Es gibt zu viel Hollywood bei den Pfingstlern. Das ist der Fehler. Nun, wir stellen fest, das ist die Wahrheit. Es gibt einfach zu viel Hollywood. Beobachtet diese Sachen und zieht euren Vergleich. Eine Dame sagte mir kürzlich, sie hatte ein kurzes, enges Kleid an. Ich fragte, warum kannst du als Glaubensschwester nichts anderes anziehen? Sie antwortete, nun, Bruder Branham, Sie stellen keine anderen Kleider her. Ich antwortete, Sie stellen aber Nähmaschinen her und Sie verkaufen Stoffe. Versteht ihr? Du trägst das einfach nur gerne. Ich erkläre dir, warum. Lasst mich euch das erklären, Schwestern. Eines schönen Tages werdet ihr euch wegen Ehebruch verantworten müssen. Du sagst, gut, Bruder Branham, aber ich bin meinem Ehemann gegenüber so treu, wie ich nur sein kann. Ich bin meinem Freund gegenüber so treu, wie ich nur sein kann. Das mag schon so sein, aber Jesus sagte, wer auch immer eine Frau ansieht, um ihrer zu begehren, hat in seinem Herzen bereits Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du dich da draußen selbst so dargestellt hast und dieser Sünder das über dich denkt, weil du dich selber so präsentiert hast, wirst du dich am Tag des Gerichts dafür verantworten müssen, Ehebruch begangen zu haben. Wer ist dann schuldig? Denk darüber nach. Das stimmt ganz genau. Oh, ihr Frauen, kommt wieder zurück, Schwestern. Kommt zurück zu Christus. Ihr Brüder, tut dasselbe. Wenn ihr Männer zulasst, dass eure Frauen so etwas tun und ihr euch selbst ein Mann nennt, das Haupt des Hauses, achtet darauf. Freund, wir leben in einer schrecklichen Zeit. Wir haben gesehen, dass diese kleine Frau hier seine Füße küsste, seine Füße wusch und diese mit ihren eigenen Haaren trocknete. Ganz plötzlich bemerkte das der alte Pharisäer dort drüben in der Ecke. Oh, du meine Güte! Seine volle Entrüstung stieg in ihm auf, sein dickes Kinn schwoll an und sein Gesicht sah aus, als ob es platzen würde. Oh, du meine Güte, er sprach, kommt her, schaut euch das an, schaut mal dort hinüber. In seinem eigenen Herzen, in seinen Gedanken, sagte er, wenn dieser Mann ein Prophet wäre, dann würde er wissen, was für eine Frau das ist, die ihn berührt. Mal sehen, ob er ein Prophet ist oder nicht. Seht ihr, er erkannte die Gedanken, die in seinem Herzen waren. Ganz plötzlich bewegte er sich. Die kleine Frau erhob sich, um aufzuschauen. Ihre Augen strahlten. Er sah hinüber und sprach, Simon, ich muss dir etwas sagen. Oh, du meine Güte, jetzt kriegst du es aber ab, Simon. Ich muss dir etwas sagen. Du hast mich hierher eingeladen. Und ich bin auf deine Einladung hingekommen. Du hast mich eingeladen. Als ich zur Tür kam, hast du meine Füße nicht gewaschen. Als ich hereinkam, hast du mein Haupt nicht gesalbt. Du hast mich schmutzig hereinkommen lassen. Du hast mir keinen Willkommenskuss gegeben, obwohl du mich eingeladen hast. Aber diese Frau, egal was immer sie ist, hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen. Sie hat sie mit ihren eigenen Haaren trocken gewischt. Sie hat meine Füße gesalbt und meine Füße fortwährend geküsst, seitdem sie dort lag. Er würde noch herausfinden, ob er ein Prophet ist oder nicht. Dann sagte er: Simon, ich möchte, dass du über etwas nachdenkst. Ich will dir ein Gleichnis sagen. Wenn viel vergeben wird, wird auch viel geliebt. Er sagte ihm das Gleichnis und Simon antwortete ihm darauf. Passt auf, Simon hatte ihm nichts gegeben, um damit seine Füße zu waschen. Aber er bekam das beste Wasser, welches es gibt. Denkt darüber nach. Die Tränen einer bereuenden Sünderin, welche den Dreck von den Füßen von Jesus abwaschen. Die Tränen aus den Augen einer Sünderin, die den Dreck von seinen Füßen abwaschen. O, ihr Männer und Frauen heute Abend, wenn ihr doch nur die Schmach des Evangeliums sehen würdet. Wir sind so steif, es würde uns ja das ganze Make-up aus unserem Gesicht wischen, wenn wir eine Träne weinen würden. Wir würden schrecklich aussehen, wenn wir auf die Straße gehen. Was werdet ihr denn machen, wenn ihr an den Toren des Himmels im Jenseits ankommt? Da war sie nun. Sie hatte seine Füße gewaschen, seine Füße geküsst, ihn gesalbt und alles getan, was sie nur tun konnte, weil sie Vergebung empfangen wollte. Und ganz plötzlich fragte sie sich, was er jetzt wohl tun würde. Er hatte es dem Simon gezeigt und es fiel auf ihn zurück, die Sache, in welcher er behauptet hatte, dass er kein Prophet wäre. Doch jetzt zeigt es sich, dass er ein Prophet und dass er das Wort Gottes war. Jetzt steht er mit hochrotem Kopf da. Er hätte diese kleine Frau am liebsten gepackt und sie aus der Gemeinde geworfen. Aber sie hatte das bekommen, um was sie gebeten hatte. Amen. Das macht überhaupt nichts aus, was die anderen dazu sagten. Sie hatte das bekommen, um was sie gebeten hatte. Jetzt wendet er sich ihr zu. Ihr kleines Herz fing an, ganz schnell zu schlagen. Nun, was wird er jetzt wohl sagen? Da befindet sie sich nun. Ihre ganzen schönen Locken hingen alle an ihrer Taille herab. Ihre Augen waren voller Tränen. Ihr Gesicht und ihre Lippen waren ganz ölig, weil sie seine Füße geküsst hatte, nachdem sie ihn mit diesem Öl eingerieben hatte. Sie sah gewiss sehr grässlich aus mit diesen gewaltig großen Augen, die danach Ausschau hielten, was er wohl sagen würde. Er sprach: Und ich sage zu ihr, dass alle ihre Sünden, welche viele sind, ihr vergeben sind. Damit war es erledigt. Alle ihre Sünden sind ihr vergeben. Das ist das, was auch ich hören möchte. Oh, das sind die Worte, die ich bekommen möchte. Mich bekümmert es nicht, was die anderen sagen. Ich bin bereit, in seiner Denomination zu stehen und zu verkünden, dass er das Wort Gottes ist. Mich stört es nicht, was die anderen dazu sagen. Lass sie doch mit irgendwelchem Dreck darauf werfen, wenn sie das wollen und behaupten, dass man ein Gedankenleser, ein Wahrsager oder sonst etwas ist. Ich bin bereit, ihm die Schmach hinwegzuküssen. Es geht um sein Wort. Gewiss, er hat es verheißen. Er ist heutzutage genauso das Wort, wie er es damals war. Er hat es so gesagt. Nun, Freund, es mögen Menschen hier sitzen, die nicht damit übereinstimmen können, dass er der Prophet ist. Ihr mögt nicht damit übereinstimmen, dass er der Heiler ist. Aber es gibt eine Sache, mit der jedes Gemeindemitglied übereinstimmen sollte, dass er der Erretter ist. Ich möchte Folgendes sagen, bevor ich schließe. Vor kurzem versuchte ein Freund von mir, der ein Anwalt war, den Fall eines Mannes und einer Frau zu verhandeln, die sich trennen wollten. Der Anwalt war ein feiner, christlicher Gentleman. Er sagte: Trennt euch nicht. Er versuchte sein Bestes, sie davon abzuhalten. Aber nein, sie hatten sich dazu entschlossen, es durchzuführen. Es war etwas zwischen sie getreten. Nach einer Weile sagte er: Gut, wenn ihr noch das Haus dort unten habt, dann geht ihr lieber noch hin und verteilt die Sachen, die noch da sind, wenn ihr zufällig da hinunterkommt. Ihr wisst, was passiert, wenn die Anwälte und so weiter dahin kommen. Sie werden sonst jedes bisschen veräußern. So gingen sie die Zimmer durch, um das aufzuteilen, was sie besaßen. Sie gingen in das Wohnzimmer, Sie stritten und regten sich auf. Das habe ich gekauft. Das gehört mir. Und sie gingen in das nächste Zimmer und teilten dort die Sachen auf. Schlussendlich gelangten sie auf den Dachboden. Sie hatten sich daran erinnert, dass sie dort oben noch eine alte Truhe stehen hatten. Sie machten sie auf und fingen an zu sprechen. Nun, dieses gehörte meiner Mutter. Dieses war auch von meiner Mutter und so weiter. Sie griffen jeder in die Truhe hinein, beide knieten auf dem Boden bei der geöffneten Truhe und sie teilten das, was sie besaßen, auf. Und sie konnten sich nicht einigen. Das gehört mir. Ich habe dafür gezahlt. Ich habe dafür gearbeitet. Gut, aber ich bin dafür zu Hause geblieben. Sie stritten sich. Schlussendlich nahmen sie etwas anderes heraus. Sie griffen beide zu derselben Zeit danach. Worum handelte es sich? Es war ein kleines Paar Schuhe von einem kleinen Baby, welches in ihrer Ehe geboren und ihnen von Gott genommen worden war. Sie konnten sich nicht mehr streiten. Sie hatten etwas gemeinsam besessen. Während sie das in ihren Händen hielten, dachte er daran, dass sie ja die Mutter von diesem Baby war. Er dachte daran, dass sie die Mutter war und sie dachte daran, dass er der Vater war. Und während sie die kleinen Schuhe in ihren Händen hielten, drückten sie sich gegenseitig und umarmten einander. Die Scheidung wurde aufgehoben. Warum? Sie fanden etwas, was sie gemeinsam hatten. Ihr mögt diese Woche nicht mit mir einverstanden gewesen sein, den Heiligen Geist hereinkommen zu sehen, diese Worte zu bestätigen und andere Dinge. Ihr mögt nicht damit einverstanden sein. Ihr mögt nicht damit einverstanden sein, dass die Kranken geheilt wurden. Aber wir haben eine Sache gemeinsam, und das ist das Blut von Jesus Christus, welche uns von den Sünden errettet. Willst du heute Abend den Schmutz von seinen Füßen abwaschen? Lasst uns einen Augenblick unsere Häupter beugen. Denkt daran, dass er jede Verheißung einlöst. Er löst jede Verheißung ein. Er hat verheißen. Wenn eure Sünden rot wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Jesaja 1,18. Alle eure Sünden sind euch vergeben, wenn ihr es nur glaubt. Während wir unsere Häupter gebeugt halten, frage ich mich, wie viele hier drinnen ihre Hand erheben und sprechen möchten. Bruder Branham, ich möchte das. Ich will nicht, dass er den Rest meines Lebens in Schande dort sitzen bleiben muss. Ich habe genauso eine Gelegenheit, wie die kleine Frau sie dort hatte. Ich möchte ihm mit meinem Zeugnis den Dreck abwaschen zur Ehre seines kostbaren Namens. Möchtest du deine Hand erheben und sprechen? Bete für mich, Bruder Branham. Gott segne dich, Gott segne dich. Das ist gut. Himmlischer Vater, viele, viele Hände wurden gerade erhoben. Wir stellen fest, dass der Name Jesus Christus in den Schmutz getreten wurde. Alles im Himmel ist danach benannt worden. Alles auf der Erde ist danach benannt worden. Jedes Gemeindemitglied, jedes Mitglied des Leibes von Christus heißt Frau Jesus. Himmlischer Vater, wir bitten darum, dass wir das heute Abend erkennen und verstehen. Möge deine Gnade jetzt über diese Menschen kommen und jede Sünde vergeben, damit sie erkennen, dass sie sich in deiner Gegenwart befinden und wissen, dass du hier bist. Lass uns jetzt alle durch den Heiligen Geist gelehrt werden und möge uns allen unsere Sünden und unsere Fehler vergeben werden. Mögen wir von heute Abend an neue Schöpfungen sein, die mit deinem Geist gefüllt sind. Gewähre es. Mögen wir uns in deiner Gegenwart bewusst sein, denn wir bitten es in seinem Namen. Während wir unsere Häupter geneigt halten, frage ich mich heute Abend. Ich spreche jetzt zu den Sündern, zu den Gemeindemitgliedern, zu den Zurückgefallenen und zu denjenigen, die den Heiligen Geist nicht haben. Ich spreche zu euch. Warum hat der Pharisäer ihn nicht angenommen? Fortwährend rufen wir ihn an. O Herr, wirst du kommen. Als dein Baby krank war, hast du ihn angerufen. Ohne Zweifel war er gnädig. Als du dabei warst, dich als ein Nervenbündel zu erkennen, hast du ihn angerufen. Er ließ dich wieder dort herauskommen. Aber ich frage mich einfach, ob wir bei all diesen Sachen, um die wir ihn gebeten und bei denen wir ihn eingeladen haben, wenn er dann zu uns kommt, um uns auf diese Weise zu besuchen, dann frage ich mich, ob wir uns dann einfach schämen, um zu sagen, nun, ich bin ein Mitglied in einer Gemeinde gewesen, aber ich möchte ihn heute Abend in der Taufe des Heiligen Geistes erleben. Ich will ihn, ich brauche ihn. Mich stört es nicht, was die anderen auf der Welt dazu sagen. Ich will ihn. Möchtest du gerne die Taufe des Heiligen Geistes empfangen? Wenn du das möchtest, dann bitte ich dich darum, etwas zu tun. Ich möchte, dass du hier heraufkommst, genau hierher, wo ich jetzt stehe. Komm direkt hier herauf und stelle dich hier zu dem Pult, direkt hier neben mir. Jede Person hier drinnen, jede unerrettete Person als erstes. Möchtet ihr hier heraufkommen und eine Minute hier stehen bleiben? Wenn ihr glaubt, dass er Gebet erhört, möchtet ihr dann hierher kommen und einfach eine Minute hier stehen bleiben, während wir einen Vers von einem Lied singen? Welches Lied ist das? Leise und inniglich ruft Jesus dich. In Ordnung, kommt direkt hierher. Während wir unsere Häupter gebeugt haben und jeder betet, bleibt hier stehen, direkt hier an diesem Pult. Leise und inniglich ruft Jesus. Kommt, möchtet ihr das, Freunde? Kommt, wo immer ihr euch befindet. Ruft dich und... Jesus sitzt in diesen letzten Tagen mit schmutzigen Füßen da, direkt vor seinem körperlichen Kommen. Seid ihr bereit zu kommen, um euren Stand einzunehmen, um die Schmach von seinem Namen zu entfernen? Ruf dich, o Sünder, komm heim, komm heim. Kommt jetzt schnell her, fasst euren Entschluss. Kommt jetzt schnell her, wir haben viel Zeit. Morgen ist Sonntag. Die Sonntagsschule fängt nicht vor 9.30 Uhr an. Kommt jetzt her. Die ihr schwach seid, kommt heim, ernstlich und sanft. Erkennt ihr, dass Jesus hier ist? Ruf dich, o Sünder, komm heim, das ist richtig. Kommt von der Galerie dort oben, wir warten auf euch. Kommt direkt hier herauf, jeder Einzelne, und nehmt hier unten euren Platz ein. Es geht um euer Leben. Was geschieht? Betrachtet die Erdbeben auf der ganzen Erde, wie die Erde wieder erschüttert wird. Schaut, was überall geschieht. Die Zeit ist da. Achtet darauf, dass die Tür bald geschlossen wird. Ihr werdet schreien, um hereingelassen zu werden, und ihr könnt nicht. Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit einer Frau. Ich hielt eine Versammlung in einer Baptistengemeinde ab. Ich bat sie, an jenem Abend zu Christus zu kommen. Sie wollte einfach nicht. Danach begegnete sie mir draußen und sagte, »Bringe mich nie wieder in so eine Verlegenheit.« Ein Jahr später ging ich die Straße entlang. Sie war ein geachtetes, junges Mädchen. Ich ging die Straße entlang und dort ging sie die Straße entlang. Ihre Unterkleider schauten hervor und sie rauchte eine Zigarette. Sie war die Tochter von einem Diakon. Ich sagte, »Hallo, bist du nicht?« Sie erwiderte, »Hallo, Prediger.« So wie man das in der Umgangssprache sagt, »Hallo, Prediger.« Ich fragte, »Schämst du dich nicht mit dieser Zigarette?« Sie antwortete, »Hey, möchtest du auch einen kleinen Schluck aus meiner Flasche trinken?« Sie war halb betrunken. Ich fragte, »Schämst du dich denn überhaupt nicht?« Sie erwiderte, »Komm mit. Ich will dir zeigen, wo ich wohne.« Ich fragte, »Wohnst du denn nicht mehr zu Hause?« »Nein.« Ich fragte, »Was ist denn passiert?« Sie sagte, »Nimm einen kleinen Schluck aus meiner Flasche, ich werde es dir erzählen.« Ich fragte, Schämst du dich denn gar nicht, mir einen Schluck aus deiner Flasche oder einer Zigarette anzubieten?" Sie antwortete: "Prediger, ich will dir mal etwas sagen. Du erinnerst dich bestimmt an jenen Abend, als du mir sagtest, dass dieses meine letzte Gelegenheit wäre." Ich antwortete: "Ja, ich erinnere mich daran." Sie sagte: "Du hattest recht. Seitdem hat sich meine Seele so verhärtet." Jetzt kommt ihre Bemerkung: "Es läuft mir eiskalt den Rücken herunter." Sie sagte: "Ich könnte die Seele meiner eigenen Mutter in der Hölle schmoren sehen, wie einen Pfannkuchen, und würde über sie lachen." Würdest du gerne in so einem Zustand enden? Weise ihn nicht ab. Möchtest du nicht lieber jetzt kommen und mit den anderen hier stehen? Komm heim, komm heim. Weise ihn zurück, und dann wird das passieren. Denke daran, dass du ihn einmal zum letzten Mal ablehnst. Komm heim, ernstlich. Er hält alle seine Verabredungen ein. Du hast gerade eine mit ihm. Du wirst ihm entweder beim Gericht begegnen oder hier. Ruf dich, o Sünder, komm heim. Wisst ihr, ich bin so überrascht. Ich habe ein richtig komisches Gefühl in meinem Herzen. Als ich heute betete, dachte ich, ich hatte eine andere Botschaft, über welche ich sprechen wollte. Es sagte mir aber, dieses zu tun. Es sagte mir, dass ich dieses sagen sollte. Ich dachte, dass jede kurzhaarige Frau bei diesem Altarruf hier stehen würde. Ihr seht, dass man einfach so verhärtet wird und sich so weit entfernt. Versteht ihr? Du überschreitest diese Linie, pendelst hin und her und hörst das Wort Gottes nicht mehr. Ich dachte, dass es ganz sicher geschehen wird. Aber ich denke, dass es vielleicht schon später ist, als ich es mir wirklich vorstellen kann. Denkt daran, das Blut klebt nicht an meinen Händen. Ich habe es nicht zurückgehalten, euch den Ratschluss Gottes so zu verkünden, wie es richtig ist. Denkt daran, dass etwas im Inneren an der Außenseite sichtbar wird. Liebe Schwester, entferne dich davon. Bruder, nimm sie an der Hand und komm hier herauf. Warum willst du nicht? Möchtest du nicht lieber ein echter Christ sein? Was nützt es denn, ein halbherziges Leben zu führen und unter Verurteilung zu leben? Mach das lieber nicht. Du sagst: "Gut, ich. Mich stört es nicht, was du getan hast. Deine Früchte zeigen, was du bist." Ich reise fortwährend durch ganz Amerika, und jedes Jahr wird es schlimmer und schlimmer. Deshalb weiß ich, dass da etwas schief läuft. Der Tag der Gnade läuft aus. Lasst nicht zu, dass es hier bei euch in Tampa geschieht. Ihr lebt in einer gewaltigen, großen und fabelhaften Stadt, in welcher alles glänzt, beinahe wie in Hollywood. Die ganze Welt ist so schmutzig geworden. Alles, was im Fernsehen und anderen Dingen kommt, ist unanständiges, schmutziges Zeug. Und du versuchst, dich diesem anzupassen. Möchtest du dir nicht lieber Jesus zum Beispiel nehmen? Warum lässt du nicht zu, dass er? Warum willst du nicht auf sein Wort hören? Möchtest du nicht lieber die Sachen tun, die richtig sind? Wie viele hier wollen ehrlich zugeben, dass sie wissen, dass sie den Heiligen Geist nicht bekommen haben, die sich selbst im Spiegel anschauen und erkennen, dass sie ihn nicht haben? Nein. Betrachte einmal dein eigenes Leben und den Weg, den du gehst. Es geht nicht darum, dass du einer Gemeinde angehörst. Ich gehöre zu den Methodisten, Baptisten, Presbyterianern. Das ist schon in Ordnung. Ich sage gar nichts dagegen. Aber ich frage euch: Kennt ihr Jesus Christus? Lebt er in euch? Wenn er in euch lebt, dann wird er sich selbst in euch ausweisen. Wenn er dort lebt, dann muss er sich selbst darin kundtun. Du kannst ihn nicht verbergen. Er ragt heraus. Du hast den Heiligen Geist nicht bekommen und du weißt, dass es sich so verhält. Dann erhebe deine Hand. Sei so ehrlich, sprich, ich habe den Heiligen Geist nicht bekommen. Ich weiß, dass ich ihn nicht habe. Gott segne dich für diese Aufrichtigkeit. Gott wird diese Aufrichtigkeit segnen. Möchtest du nicht hierher kommen und dich zusammen mit diesen bußfertigen Sündern hierher stellen, wenn du den Heiligen Geist möchtest? Willst du dieses Mal nicht kommen? Komm herauf und stell dich hin, während wir es noch einmal singen. Sprich, Bruder Branham, ich will es haben. Ich sage euch, dass dieses nötig ist. Du wirst es für die Entrückung haben müssen. Das stimmt ganz genau. Nun, denkt einfach daran. Glaubst du, dass Gott zu dir redet? Glaubst du, dass dieses Jesus Christus ist? Erhebe deine Hand, wenn du glaubst, dass es diese Woche, in welcher du in den Versammlungen gewesen bist, Christus gewesen ist. In Ordnung, dann ist dein Platz hier am Altar. Schämt euch, ihr Frauen, und schämt euch, ihr Männer, weil ihr sich das habt tun lassen. Ihr Männer dort draußen, die ihr diese Sachen tut, und auch einige von euch Predigern, mit dieser Allmacht des Geldes anstelle der Allmacht von Gottes Wort. Ihr lasst die Versammlung in so einen Zustand hineinkommen und das nur, weil irgendeine Organisation. Ihr lest dieselbe Bibel, die ich lese. Schämt ihr euch denn nicht? Jesus mit schmutzigen Füßen. Habt ihr nicht auch den wahren christlichen Mumm bekommen, um aufzustehen und euren Stand dafür einzunehmen? Es sieht so aus, dass ihr es lieber hättet tun sollen. Gott sei euch gnädig. Ich bete dafür, dass Gott euch jetzt den Heiligen Geist sendet, um euch zu überzeugen, damit diese Versammlung erkennt, wo sie steht. Seid ihr euch dessen bewusst, dass dieses eure Gelegenheit ist? Werdet ihr es so machen, wie dieser Bote es machte? Eure letzte Gelegenheit verpassen? Wollt ihr das tun? Tut das nicht. Wenn irgendwo ein Zweifel vorhanden ist oder etwas verkehrt ist, dann nehmt euren Platz direkt hier unten ein. Nehmt euren Platz ein. Dies hier ist euer Platz. Sprecht, gut, ich will kein. Sie wollten das auch nicht. Sie hätten hinübergehen können und hätten ihn dort sitzen sehen. Sie hätten hingehen und sich selbst damit identifizieren können. Aber das stand gegen ihre Versammlung. Wie steht es? Es stand nicht gegen ihn. Diese kleine Frau kümmerte das nicht. Sie wusste, dass sie eine Sünderin ist. Sie bekam Vergebung. Ich weiß nicht, was geschah. Wo befinden sich die anderen heute Abend? Was denkt ihr, wo sich diese Frau heute Abend befindet? Wo befindet sich dieser Pharisäer heute Abend, obwohl er religiös war? Wenn ihr von beiden hören könntet, wo sie sich befinden, dann würdet ihr ganz sicher jederzeit ihren Platz einnehmen wollen. Deshalb ist es egal, wie religiös du bist, wenn du. Jesus hält jede Verabredung. Du musst dich für jedes Gebot verantworten. Deswegen kommst du lieber jetzt, wenn du den Heiligen Geist noch nicht bekommen hast. Er hat euch das geboten. Er sagte es in der Apostelgeschichte. Petrus sprach es aus. Tut Buße, jeder einzelne von euch, und lasst euch taufen in dem Namen von Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Apostelgeschichte 2, 38 plus 39. Solange er noch ruft, schenkt er immer noch den Heiligen Geist. Möchtet ihr jetzt kommen, während wir das noch einmal singen? Das ist jetzt mein letzter Aufruf. Denkt daran, Christus ist hier gewesen und ihr habt alle eure Hände erhoben, um dadurch zu zeigen, dass er es war und sein Wort. und tief unten in meinem Herzen ist Christus betrübt. Jesus stand einmal oberhalb von Jerusalem und sprach: Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23, 37. Sehr oft, wenn ich vorbeikomme unter, so wie ich es euch schon heute Morgen beim Frühstück erzählt habe, wenn ich in eure Mitte komme, ihr netten Pfingstler und auch die anderen netten Leute, dann sagt der Heilige Geist in mir: Wie oft habe ich euch versammeln wollen? Wie würde die Gemeinde dann heutzutage in der Kraft dastehen? Aber ihr wolltet nicht. Versteht ihr? Ihr wolltet nicht. Wolltet ihr es jetzt nicht tun? Dies ist die Zeit dafür. Legt jede Last beiseite und die Sünde, welche euch so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer den Wettlauf laufen, der vor uns liegt. Während wir noch einmal die Aufforderung geben, soll jetzt jeder mit mir mitsingen. Steht direkt auf und kommt herauf. Steht direkt auf und kommt hier herauf. Wenn du noch nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist hast, wenn du ein Sünder bist, ein Zurückgefallener oder was immer du bist, komm hier herauf und lass uns miteinander beten. Möchtest du jetzt? Dieses ist unser letzter Aufruf. Leise und inniglich ruft Jesus, ruft dich und mich. Sieh ihn an den Toren stehen, wo er wartet und Ausschau hält. Ausschau hält nach dir. Und was würde geschehen, wenn der Pharisäer heute Abend diesen Altarruf hören könnte und er dort hinten sitzen würde? Was würde er dann wohl tun? Komm heim, komm heim. Er versäumte seinen Tag, in dem er sündigte. Willst du dasselbe tun? Was würde geschehen, wenn dieser junge Bote wieder vor ihm stehen könnte? Was würde seine erste Entscheidung sein? Heim. Ernstlich und leise ruft Jesus. Ruft, komm heim, komm heim. O Gott, die ihr schwach seid, kommt. Machen dir diese Zeichen, die du heutzutage auf der Erde siehst, Sorgen? Oder hast du diese Haltung schon aufgegeben? Gibt es dort drinnen immer noch eine zarte Stelle? Wenn es so ist, dann komm. Lass ihn hereinkommen. Nimm es gerade dort drüben in Empfang. Er wird dich zu einer neuen Schöpfung machen. Du wirst als die glücklichste Person, die du jemals gewesen bist, von hier weggehen. Ruf dich, o Sünder, komm heim. Lass es uns jetzt mit unseren Häuptern gebeugt summen. Möchtest du jetzt nicht kommen? Gott segne dich, junger Mann. Ihr, die ihr schwach seid, komm heim. O du Zurückgefallener, komm heim. Ernstlich und leise. Kümmerst du dich darum? Wenn du überzeugt bist, dann kümmerst du dich darum. Aber wenn du immer noch nicht davon überzeugt bist, dass es Jesus ist, dann kannst du dich auch nicht darum kümmern. Komm heim. Nun, direkt hier in der Öffentlichkeit kann man nicht viel darüber reden, wenn es darum geht, dass du kommen und ein Bekenntnis abgeben musst. Vor einiger Zeit hörte ich eine kleine Geschichte. Ich will, dass ihr jetzt gut zuhört. Es gab einen Mann mit dem Namen Danny Martin. Er reiste quer durch dieses Land und hatte viele große Erweckungsversammlungen. Sie erzählten, dass er eines Nachts einen Traum hatte, in welchem er starb. Er kam dann in den Himmel und man begegnete ihm am Tor. Er fragte: Wer kommt da an? Er antwortete: Ich bin Danny Martin. Ich bin ein Evangelist. Der Mann am Tor sagte: Lass uns mal nachschauen, ob sich dein Name hier in dem Buch befindet. Er sagte: Nein, er ist nicht darinnen. Er erwiderte: Aber ich war doch ein Prediger. Er sagte: Ich kann nichts dafür, was du gewesen bist. Wenn dein Name nicht hier drinnen steht, dann kannst du nicht zu dieser Tür hereinkommen. Sie bleibt geschlossen. Es sei denn, dass dein Name in dem Buch steht. Er fragte: Was kann ich denn tun? Er antwortete: Du könntest mit deinem Fall in Berufung gehen, wenn du das möchtest, und zwar bei Gottes weißem Throngericht. O Bruder, Schwester, wünsche dir niemals, dorthin zu gehen. Deshalb sprach er, ich vermute, dass ich keine andere Möglichkeit habe, als mit meinem Fall in Berufung zu gehen. So erzählte er, dass er schlussendlich irgendwo hinging und nicht wusste, wo er sich befindet. Es handelt sich um den Traum eines Mannes. Er erzählte, ich kam in ein Licht hinein. Es gab keine bestimmte Stelle, von welcher es herkam. Aber ich hörte, es wurde langsamer, und nach einer Weile hielt ich an. Ich hörte eine Stimme, die fragte, »Wer nähert sich meinem Gerichtsthron?« Er antwortete, »Ich, Danny Martin. Ich bin ein Evangelist aus den Vereinigten Staaten. Ich habe Seelen gewonnen. Sie wollten mich nicht zum Tor hereinlassen.« Er antwortete, »In Ordnung. Wenn du mit deinem Fall in Berufung gehen willst, indem du vor meinem Gericht stehst, dann fordere ich Gerechtigkeit. Ich habe die Gebote. Danny, hast du jemals in deinem Leben gelogen?« Er antwortete, »Ich dachte, ich wäre ein ehrlicher Mensch gewesen, aber in der Gegenwart dieses Lichtes erkenne ich, dass ich einige Sachen gesagt habe, die fragwürdig waren. Ja, ich habe Lügen erzählt.« Er fragte, »Hast du jemals gestohlen?« Er antwortete, »Ich dachte, ich wäre ehrbar gewesen, aber ich habe einige Gelegenheiten erkannt.« »Warte, bis du in die Gegenwart von diesem Licht kommst. Du denkst jetzt, dass du schon in Ordnung bist, aber warte einmal, bis du dorthin kommst. Versuche das einmal mit geschnittenem Haar und Zigaretten rauchend. Versuche das doch nur einmal, versteht ihr? Du denkst, dass ich das einfach nur so sage. Ich werde es euch direkt hier aus der Schrift heraus beweisen. Es stimmt ganz genau. Versuche doch, eine kurze Hose zu tragen. Finde dann heraus, wo du stehst, denn die Bibel sagt, dass es ein Gräuel in den Augen Gottes ist. Versuche es doch einmal. Versteht ihr? Wie steht es denn mit deinem Gewissen?« Er fragte. »Gut, hast du jemals dieses oder jenes getan?« Er antwortete, »Ja.« »Danny, hast du jemals gesündigt?« Er antwortete, »Ja, ich habe gesündigt.« Er wartete jeden Augenblick darauf, Folgendes zu hören. Er hatte erzählt, dass seine Knochen sich anfühlten, als ob sie aus den Gelenken springen würden. Folgendes zu hören: »Weiche von meiner Gegenwart hinein in die immerwährende Hölle.« Er erzählte, dass er dann die lieblichste Stimme hörte, die er jemals vernommen hatte. Er drehte sich herum, um sie zu sehen. Er erzählte, dass er das lieblichste Gesicht sah, das er jemals gesehen hatte. Er sprach, »Vater, das ist wahr.« Danny hat es, soweit er es nur wusste, versucht, nach all dem zu leben, wie man leben soll. Aber er hat dennoch Verkehrtes getan. Doch eines hat er getan. Dort unten auf der Erde ist er für mich eingestanden. Er ist für mich eingestanden. Er ist mit meinem ganzen Wort für mich eingestanden. Jetzt stehe ich hier für ihn ein. Das ist das, was ihr jetzt tut. Ihr nehmt hier einen Stand für ihn ein. Er wird vor dem Vater einen Stand für euch einnehmen. Herr Jesus, ich bete dafür, dass du jetzt barmherzig bist und diesen Menschen die Vergebung ihrer Sünden schenkst. Sie sind hierher gekommen, um einen Stand einzunehmen. Sie möchten alle mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Gewähre, dass es ihnen geschenkt wird. Herr, ich beanspruche sie zu deiner Ehre, während sie vor dieser Zuhörerschaft als Zeugnis stehen. Einige von ihnen sind Gemeindemitglieder, einige von ihnen sind Zurückgefallene und einige von ihnen haben dich niemals zuvor angenommen. Sie stehen hier und sehen den Dreck, welcher einem echten, wahren christlichen Bekenntnis folgt. Sie sind jetzt bereit, ihren Stand einzunehmen, so wie diese Frau es tat, und sie bekennen, dass sie Sünder sind. Herr, Mit ihren Tränen der Buße wollen sie den Schmutz von deinem Namen abwaschen. Gewähre, dass sie es tun können. Jetzt bitte ich euch noch um eine Sache. Wir haben hier Räume für euch bereitgestellt, wo ihr euch nicht in der Öffentlichkeit befindet. Wenn ihr gerne Buße tun möchtet, dann möchte ich, dass ihr nach hinten geht, bevor ihr mit den anderen nach Hause geht. Kommt direkt hier die Treppe hoch und geht gerade hier hindurch. Wollt ihr das jetzt für mich tun? Kommt gerade hier hindurch. Wir haben hier drinnen Räume für euch bereitgestellt, Freunde. Kommt gerade hier den Weg herauf. Gott segne jeden einzelnen von euch. Gibt es noch ein paar, die jetzt kommen möchten, während die anderen gehen? Ich möchte, dass jeder Einzelne hier, ich werde dann nach hier hinten gehen und euch einen Augenblick später treffen. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen, den Heiligen Geist zu empfangen, wenn ihr ihn noch nie zuvor bekommen habt. Jetzt ist die Zeit dafür zu kommen und es zu empfangen. Jetzt ist die Zeit dafür, mit Gott in Ordnung zu kommen. Ihr könnt immer noch euren Stand einnehmen. Nun, wenn ihr es nicht tun wollt, dann wird er auch nicht dort für euch einstehen. Der Herr segne euch. Es sieht so aus, als wenn jeder einzelne von ihnen hingeht. Ich glaube, dass sie wirklich tief aufrichtig sind. Ich glaube, dass dieses der gewaltigste Abend sein wird, den wir seit langer Zeit in Tampa gesehen haben. Möchte jetzt noch jemand nach vorne kommen? Da hinten stehen ein paar Mitarbeiter, die Namensschilder tragen, die mit ihnen hineingehen. Wir werden auch in ein paar Minuten hineingehen, um bei ihnen zu sein. Sie gehen jetzt gerade zur Tür hinein. Ihr Brüder, begebt euch direkt dorthin, um bei ihnen zu sein, während sie hineingehen, um sich in die einzelnen Räume zu verteilen. Wir werden in einer Minute bei euch sein. Möchte noch jemand ganz schnell kommen, während sie jetzt gehen? Steht einfach auf. Würdest du Jesus heutzutage sitzen lassen? Du behauptest, wenn ich damals dort gewesen wäre und ihn dort so gesehen hätte, dann hätte ich nicht so gehandelt. Aber wie steht es jetzt damit? Deine eigene, gegenwärtige Haltung zeigt, was du damals getan hättest. Verstehst du? Fühlst du bei der Haltung, die du jetzt einnimmst, dass du in Ordnung bist? In Ordnung? Das steht zwischen dir und Gott. Ich bin kein Richter, ich bin nur verantwortlich für das Wort, versteht ihr? Er befindet sich hier in der Versammlung. Sie kommen auch aus den Gemeinden, aber sie gehen hinein, um es gerade jetzt zu besiegeln. Das ist alles, worum es geht. Sie sind bereit. Wozu willst du ein halbherziges Leben als Christ führen? Sei entweder für Gott oder gegen ihn. Dann wird die Welt dein wahres Gesicht sehen und sie erkennen, wo du stehst. Möge Gott sie segnen, während sie gehen. Sie gehen hinein, um sich selbst zu sterben. Sie gehen, um ihr Leben hinzugeben. Sie gehen nach Golgatha. Sie gehen, um den Dingen der Welt gegenüber gekreuzigt zu werden und auch gegenüber den Modeerscheinungen dieser glanzvollen Zeit, in welcher wir hier leben. Sie gehen, um für Jesus Christus zu sterben, dessen Gegenwart jetzt direkt hier ist. Sie gehen, um sich selbst zu sterben und für Jesus Christus von Neuem geboren zu werden. Gott segne sie. Gibt es noch jemanden, der kommen möchte, während wir jetzt leise singen? Ernstlich und inniglich ruft Jesus dich, ruft dich. O Sünder, komm heim, komm heim, komm heim. Ihr, die ihr schwach seid, kommt heim. Ernstlich, der Heilige Geist scheint in meinem Herzen einfach hinauszurufen. Ich weiß, dass so viele es verpassen. Ruf dich, o Sünder, komm heim. Denkt daran, dass ich euch Jesus Christus anbiete, auf den Galerien und überall. Wollt ihr ihn annehmen? Wollt ihr ihn empfangen? Willst du, meine Schwester, willst du, mein Bruder, kommen und dein Gelübde heute Abend erneuern und ein Versprechen abgeben, dass du ihm dienen willst? Ihr wisst, dass ich nicht hier stehen und zu euch reden würde, wenn ich nicht wüsste. Jemand bekommt seinen letzten Aufruf. Nun, es ist enttäuschend, die Menschen zu rufen und sie es nicht annehmen wollen. Wir erkennen das. Es ist eine Schande. Es ist traurig. Aber ich denke, dass es so sein muss. In meinem Inneren zerreißt es mich fast. Jetzt lasst mich euch einfach etwas zeigen. Schaut her. Nur um euch zu zeigen, dass er immer noch hier ist, für die Menschen, die krank und bedürftig sind. Ich schaue gerade auf eine Person hier, die ihren Geruchssinn verloren hat. Genau hier, eine Frau. Sie betete gerade dafür. Wenn das stimmt, Dame, dann erhebe deine Hand, wenn das stimmt. Hier sitzt eine ältere Frau direkt hier an dem Ende. Sie ist gerade heute in diesem Land angekommen. Sie kommt von Georgia. Sie hat einen großen, gewaltigen Tumor in ihrem Inneren. Sie ist sehr schlimm dran. Wenn sie glauben wird, kann sie geheilt werden. Sie kam gerade herein. Ihr Name ist Frau Turner. Wenn du jetzt von ganzem Herzen glauben kannst, wird Jesus Christus dich gesund machen. Glaubst du das? Glaubst du das, Gott? Bist du fremd hier? Du hast keine Gebetskarte, nicht wahr? Du bist heute angekommen. Jemand kam und holte dich ab. Du bist hier herabgereist, dort oben in Georgia. Glaubst du jetzt, dass Gott... Dein Sohn kam und holte dich ab. In Ordnung. Nun, du weißt, dass es mir vollkommen unmöglich ist, das wissen zu können. Denn du bist gerade erst vor einer Weile hereingekommen und hast dich hier hingesetzt. Wenn das stimmt, dann erhebe deine Hand. Seht ihr? Nun, derselbe Heilige Geist, der das gesagt hat, versucht krampfhaft, die Menschen hier zu überzeugen. Versteht ihr? Er hat sich gezeigt, Freunde. Tut das nicht. Bewirkt nicht, dass ihr macht einen schweren Fehler. Ich liebe euch. Denkt daran, dass ihr gekommen seid, um zuzuhören. Ich schätze das. Liebe korrigiert. Wenn du dein Kind hier draußen auf der Straße siehst, würdest du dann einfach nur sagen, Junge, das solltest du doch nicht machen? Er wird hingehen und dafür sorgen, dass er drinnen bleibt, wenn du ihn liebst. Liebe korrigiert und tätschelt nicht. Ich muss euch ermahnen, denkt daran, selbst dann, wenn es eure Opfer und Sachen sind, welche diese Versammlungen bezahlen und es mir möglich machen, dass ich hier sein kann. Liebe ich euch von meinem ganzen Herzen. Schwester, du magst denken, dass ich etwas gegen dich habe, wegen den Sachen, die du tust. Aber es ist nicht so, dass ich etwas gegen dich habe, Schwester. Es handelt sich um meine göttliche Liebe für dich. Jemand sagte, wenn du ein wenig jünger wärest, dann würdest du nicht so denken. Ich dachte schon so, als ich 14 Jahre alt war. Die Bibel sagt es so. Es ist genau so. Begeht nicht diesen Fehler. Vertraut nicht darauf, in den Zungen des Heiligen Geistes zu reden. Der Heilige Geist spricht in Zungen, aber vertraut nicht darauf und auch nicht auf die Dinge, die ihr tut, wie das Tanzen im Heiligen Geist oder irgendeine Gefühlsbewegung. Christus ist eine Person. Gewiss, er ist das Wort. Und wenn er hier drinnen ist, dann wird er immer sein Wort genau das ausführen lassen, wozu es gesetzt ist. Wenn du das ablehnst, wie könnte es dann noch Christus sein? Komm heim, komm heim, die Tür steht immer noch offen. Denkt daran, beim Gericht bin ich nicht schuld, ihr, die ihr schwach seid. Jesus Christus hat sich in eurer Mitte gezeigt und bewiesen, dass derselbe Geist. Er sprach, in den Tagen, wenn der Sohn des Menschen geoffenbart wird, er ist derselbe gestern. Derselbe Jesus, der mit schmutzigen Füßen da saß, würde er einen Heuchler bestätigen? Würde er jemand bestätigen, der sein Wort nicht kennt? Das ist der Beweis, dass er das Wort erkennt. Ich sage euch die Wahrheit, verpasst das nicht. Komm heim, das letzte Mal. Ich stehe hier und bin bereit, mit euch zu gehen. Die Räume sind, die Menschen haben sich überall hingekniet. Ihr, die ihr schwach seid, kommt heim. Gott sei uns gnädig, übe Barmherzigkeit. Könnt ihr nicht die Betrübnis fühlen? Ernstlich und inniglich ruft Jesus, ruf dich, o Sünder, komm heim, komm heim, komm heim. Gott segne dich, junger Mann. Ein gewaltiger Stand für den, komm heim. Ernstlich und inniglich ruft Jesus, ruf dich, o. Was ist ein Sünder? Nicht diejenigen, welche rauchen. Das Rauchen ist keine Sünde. Das Alkoholtrinken ist keine Sünde. Das Fluchen ist keine Sünde. Das Ehebrechen ist keine Sünde. Nein, nein, das sind nur Eigenschaften des Unglaubens. Du tust das, weil du kein Gläubiger bist. Es gibt nur zwei Dinge. Du bist entweder ein Gläubiger oder du bist kein Gläubiger. Wenn du kein Gläubiger bist, dann ist es egal, wie religiös du bist. Du bist immer noch ein Sünder. Du bist immer noch ein Sünder, wenn du nicht jedes Wort aus der Bibel annimmst, jedes Wort davon. Denn beides, Himmel und Erde, werden vergehen, aber nicht ein Jota oder Strichlein davon werden vergehen. Matthäus 5,18. Wir werden uns dafür verantworten müssen. Du sagst, gut, aber ich gehöre zur Gemeinde. Meine Leute tun nicht. Das spielt keine Rolle. Ich tue aber dieses. Mich stört es nicht, was du getan hast. Du bist entweder ein Gläubiger oder ein Sünder. Das ist ganz schön hart. Aber ich sage das nur, weil derselbe eine, der dein Herz kennt, mir gesagt hat, dass ich es sagen soll. Seid ihr fertig? Ich sehe noch ein paar kommen. Ich warte einfach, denn ich weiß nicht, ob. Es mag noch jemanden geben, nur noch einen Augenblick. Warum kommst du nicht mit dazu, während sich das Wasser noch bewegt? Es wird in ein paar Minuten dort hinten eine gewaltige Sache werden. Kommt, wollt ihr, erhebt euch von dort und gebt euer Gelübde vor Gott ab. Herr, Gott, vergib mir alles, was ich getan habe. Ich gebe dir mein Versprechen. Ich habe gesagt, dass ich ein Christ wäre. Aber Herr, etwas in mir sagt mir, dass ich gerade jetzt verurteilt bin in der Gegenwart dieses einen, der sich selbst als der Herr Jesus Christus ausweist. Ich werde gerade jetzt in meinem eigenen Herzen verurteilt und erkenne, dass du dieses so klar machst. Ich bin verurteilt. Ich gehe jetzt hin, um dieses in Ordnung zu bringen. Gerade jetzt. Ich verspreche Gott direkt hier, dass ich von diesem Abend an absolut für ihn leben werde. Willst du das nicht tun? In Ordnung. Wenn das alle waren, dann lasst uns jetzt nur eine Minute aufstehen. Ich wünschte, ich könnte singen. Ich würde gern folgendes Lied singen. Vergib mir, Herr, und lass es mich noch einmal versuchen. Ich werde dein sein, lieber Herr, wenn du mein sein wirst. Ob ich falle oder ob ich versage, lass mich aufstehen und es wieder versuchen. Vergib mir, Herr, und lass es mich noch einmal versuchen. Wie viele hier draußen sind Christen und glauben, dass sie in Christus verankert sind und dass sie bereit sind bei dem kommenden Gericht? Seid ihr in der Lage, wenn die Posaune ertönt, hinweggenommen zu werden, ohne dass es einen Hinderungsgrund für euch gibt? Es wird so schnell gesehen, dass ihr keine Zeit mehr habt, um noch irgendetwas anderes zu tun. In einem Augenblick, in einem Augenzwinkern, wie wird das wohl eines Tages sein? Was wäre, wenn du es verpasst hast? Es gilt für immer, die ganze Ewigkeit, für immer und immer und immer. Was wird diese kurze Zeit des weltlichen Vergnügens dann bedeuten? Nichts. Nun, ich denke, wir alle sollten unser Leben direkt hier für Christus weihen. Denkt ihr das nicht auch? Wie viele möchten ihr Leben heute Abend neu weihen? Ich werde mein eigenes gerade jetzt neu weihen. Herr, nun denke daran, was deine so leicht umstrickende Sünde ist. Lasst uns jetzt einfach unsere Hände zu Gott erheben, jeder einzelne auf seine eigene Weise. Denkt daran, dass er allgegenwärtig ist, während vielleicht 1800 oder 2000 Menschen hier beten. gibt es zur selben Zeit auf der ganzen Welt Millionen, die beten. Und er hört jeden einzelnen von ihnen. Es gibt nicht einen Spatzen, der auf die Straße fällt, von dem er nicht wüsste. Er kennt jedes Geheimnis deines Herzens. Lasst uns alle in unserer eigenen Weise beten und uns einfach selbst Christus weihen. Herr Jesus, deine Gegenwart war vor ein paar Minuten so gewaltig, dass ich kaum noch atmen konnte. Es schien, als wenn ich sterben würde. Ich weiß, dass es irgendeinen Grund dafür gibt, dass du es so haben wolltest. Ich verstehe es nicht, aber du verstehst es, Herr. Du bist Gott. Du hast dich selbst ganz deutlich gezeigt. Du bist hier. Wir glauben dir. Wir wissen, dass du hier bist. Hier im Gebäude sind Hunderte von Händen erhoben. Wir weihen uns selbst aufs Neue. Herr, an diesem Pult, an welchem ich gepredigt habe und an welchem ich dich hier stehen sah, wie du dich selbst diese Woche hindurch gezeigt hast, weihe ich mich selbst aufs Neue. Ich weihe mich selbst aufs Neue für deinen Dienst. Vergib mir all meine Klagen darüber, dass ich müde war. Gott, nimm mich einfach in deine Arme. Nimm uns alle, Herr. Entferne uns von dieser weltlichen Sorge und von diesen weltlichen Dingen, Herr, damit wir völlig geweiht sein mögen. Geweihte Diener des Herrn Jesus Christus, gewähre es, Vater, erhöre uns heute Abend. Segne diejenigen, welche da hinten nach der Taufe des Heiligen Geistes trachten. Möge wieder ein Klang aus dem Himmel kommen, wie ein rauschender, mächtiger Wind. Möge jede Person dort drinnen mit dem Feuer von dem Altar Gottes gefüllt werden. Gewähre es, Herr. Wir preisen dich. Wir geben dir den Dank und den Lobpreis dafür, dass du uns annimmst. Wir geben dir den Dank und den Lobpreis für dein Volk. Wir preisen dich, weil du gesagt hast, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass Gott gerecht ist, diese zu vergeben. Gewähre es, Herr, dass uns allen vergeben wird. Morgen werden wir wegen unserem Bekenntnis die gewaltigste Heilungsversammlung sehen, die dieses Land jemals gesehen hat. Gewähre es, Herr, wir weihen uns selbst dir. In dem Namen von Jesus Christus. Amen. Komm, Bruder Cox, weiht euch einfach selbst für Gott, jedes Herz dort drinnen. Ich bitte jetzt, Bruder Cox, einen eurer Pastoren hier im Gebet fortzufahren.